Wie wollen wir heute leben, um eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen? Darüber reden ist wichtig, doch Taten müssen folgen. Das sieht DM genauso. Von Umweltbewusstsein und Recyclingkreisläufen über biologische Landwirtschaft, faire Produktionsbedingungen für unsere Zulieferer bis hin zu sozialem Engagement. DM übernimmt Verantwortung. Nachhaltig, innovativ und sinnhaft. Deine Wünsche sind unser Antrieb. Und jetzt viel Spaß mit deinem Podcast.
Oh yeah.
Hey. Eine Stimmung wie in einer tschechischen Kinderserie, finde ich. Ganz das traurige Ende von so einer melancholischen Serie. Und so fangen wir heute an. Herzlich willkommen, hier ist Fest und Flauschig. Es ist Sonntag, der 18. September. Mia, frisch geduscht und gut gebügelt und zugekämmt und alles. Jan Böhmermann
zugeschaltet. Ich habe einen Wollpulli an zum ersten Mal in diesem Jahr. Herzlich willkommen zur, ich würde sagen, offiziell ersten herbstlichen Ausgabe von Fest und Flauschig. Ich bin gerade hier mit dem Fahrrad ins Studio gefahren und musste feststellen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Letzte Woche habe ich noch kurze Hose gehabt und mir die Beine rasiert. Und
kurze Hose, Holzgewehr.
Ja, und jetzt ist es auf einmal total kalt. Das kann doch gar nicht sein. Ist es der Klimawandel?
Hat sich mein Körper umgestellt? Es ging ratzfatz. Normalerweise schenkt uns der September ja auch noch ein paar Sonnenstunden. Ich würde sagen, dieses Jahr sieht es nicht so aus.
Wir kommen ja echt rein wie bei NDR 1 Radio Niedersachsen, Alter.
Wir werden älter und wir sollen unser Publikum... Und da sind wir auch schon beim ersten Thema. Nicht nur wir werden älter.
Weil ich werde nicht älter, du wirst älter.
Die Zuhörer werden auch älter. Und gestern war ich bei einer Veranstaltung, wo ich auch gemerkt habe, dass die Zuhörer älter werden und mit dem Radiosender wachsen. Ich war nämlich gestern, Jan, beim 25-jährigen Jubiläum von unserem alten Arbeitgeber Radio 1 in der Waldbühne. Und da war gestern ein großes Fest. Radio 1 hat sich selber hochleben lassen. 1997 gegründet. Und gestern das 25-jährige Bestehen, für mich gefühlt seit 50 Jahren schon am Start. Radio 1 mit dem Beatsteaks, mit Bill Bilderbuch mit Danger Dan und ich war tatsächlich da und habe mich unter das Volk gemischt, undercover natürlich mit Maske und habe mir das angeguckt. Es war ein phänomenal schöner Abend, auch wenn es bei den Beatsteaks durchgeregnet hat. Die Beatsteaks kamen auf die Bühne und es hat durchgeregnet. Es war wirklich sehr, sehr schön, da irgendwie bei dieser Veranstaltung dabei gewesen zu sein gestern. Das hätte dir auch gefallen.
Ich wäre auch wahnsinnig gerne da gewesen, wenn ich es gewusst hätte und wenn ich in Ostdeutschland gewesen wäre. Ich war in Westdeutschland,
befindet sich in Westdeutschland.
Das ist Ostdeutschland aus westdeutscher Perspektive.
Okay, so gesehen schon, aber innerhalb dieses...
Ja, aber ganz ehrlich, diese Konstruktion mit dem Mauerfall ist Berlin komplett nach Ostdeutschland abgetaucht. Ist doch ganz klar, war immer Ostdeutschland, ist einfach Ostdeutschland. Mhm. Alles östlich der Elbe ist Ostdeutschland. Und diese komische Teilungsgeschichte, da soll sich Berlin, Westberlin vor allem mal nichts drauf einbilden, ist tiefstes Ostdeutschland.
Immer, das ist so ein Opferkult, den die Berliner hier fahren mit ihrer Teilung, oder? Ich muss dazu noch ganz kurz sagen, dann hat Danger Dan gestern gespielt, von dem ich ja auch echt großer Fan bin. Ich war mit einem Bewohner meiner Wohnung da zusammen,
der mit,
auch
mit der Katze
Fan.
Oder mit dem Hund?
Naja, keins von beiden. Noch, gibt noch jemand, der
hier Katze wohnt. Katze und Hund und mit Mantel drüber.
Mit dem Mantel drüber, genau. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann habe ich doch tatsächlich was im Auto liegen lassen und bin nochmal die ganzen Treppen nach oben gegangen und dann spielt Danger Dan gerade, während ich draußen vor dem Zaun bin. Es ist ja so schön, die Waldbühne war proppevoll, aber drumherum ist es halt nicht Industriegebiet, aber da liegt halt eigentlich kaum was. Totenstille und du läufst durch leere Straßen und hörst dann Danger Dan im Hintergrund trotzdem singen und ich gehe dann nochmal austreten in so einem Busch und drehe mich um. Auf einmal steht ein Fuchs hinter mir und guckt zum Zaun und hört Danger Dan mit mir und wir bleiben beide innig stehen und hören zusammen diesen Song an und der Fuchs guckt mich an und ich, und zwar einer dieser magischen Momente, die du vielleicht nicht nachvollziehen kannst, weil du selten bei Konzerten bist, aber wenn so irgendwo eine Band, es ist dunkel, die Band spielt irgendwo da hinten, du hörst die Musik aus weiter Ferne, die Lichter und du gehst durch diese Stille der Nacht und gehst wieder der Musik entgegen und dann ist dieser Fuchs an deiner Seite. Das war wieder ein schöner Moment, den Merlin mir gestern geschenkt hat. Sehr schöne Party gewesen gestern bei Radio 1. Die Beatsteak auch eine, ich habe ja gesagt, am Anfang des Sommers, für mich wäre der Sommer kein perfekter Sommer, wenn ich nicht einmal die Beatsteaks hätte live gesehen und das habe ich dann gestern mir diesen Wunsch noch erfüllt. Ach. Es war für mich auch der Abschied vom Sommer.
Robert Skopin, unser alter Chef, dann irgendwie noch Stage-Diving gemacht, war Volker Wieprecht auch da, die Radiolegende.
Ich war einmal Backstage nur, ich habe von den Beatsteaks so einen Pass bekommen, aber ich habe da auch nichts zu suchen, also ich stand eigentlich im Publikum. Ich habe nur Anja Kaspari gesehen, die war da, dann Marco... Inzwischen was?
Musikchefin inzwischen.
Die hat eine Ansage gemacht, dann war dann die Marco Seibert, oder heißt der Marco Seibert?
Wer ist eigentlich Musikchef bei Spotify?
Wir. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Also ganz ehrlich, wenn dieser Posten bei Spotify nicht ausgeschrieben ist, würde ich ihn gerne. Also dass wir.
Es muss doch irgendeiner Zusteller, es muss eine Musikredaktion bei Spotify geben, wo die mal die Musik aussuchen. Oder wird das auf die User abgewälzt und die bezahlen auch noch Geld dafür, oder was?
Ja, aber einer muss doch diesen Rhythmus programmieren, der immer aussucht, welche Songs.
Mit so einem Radio-Mindset an Spotify rangehen. Ja, aber wer macht denn da die Musikredaktion? Ja, die User. Hey, das geht doch gar nicht, die haben ja gar keine Ahnung.
Doch, ja, das ist nämlich hier so, hier sind die Kunden nämlich auch gleichzeitig die Könige.
So 20 und Jahre später haben wir Spotify gerade nochmal erfunden und das Pitching nochmal wiederholt. Ich glaube, so hat damals Daniel Ek irgendwie das erste Kapital eingetrieben, indem er das irgendwelchen Leuten von der Sparkasse in Schweden erklärt hat. Ja, aber wer macht denn da Musikredaktion? Ja, die Leute selber.
Das geht doch gar nicht. Doch, das ist eine Sache fürs Volk. Das ist für die Leute da draußen gemacht.
Ich muss sagen, Olli, ich hatte diese Woche auch, deswegen konnte ich auch nicht nach Berlin kommen. Eigentlich sind ja die Wochenenden immer Berlin-Time bei mir. Ins Prinz Charles gehen, einfach ein bisschen ins Kaderholzig und so, auf der Spree rudern.
Kaderholzig gibt es halt ja nicht mehr.
Ich weiß, aber doch gibt es für Leute,
die diesen Spirit noch weiterleben. Also die Bar 25 zum Beispiel gibt es in Berlin seit, glaube ich, 10, 12 Jahren nicht mehr. Aber gefühlt sind noch immer 20 bis 30 Leute in der Bar und feiern gerade. Das ist also wirklich.
Auch das Berghain, glaube ich. Ich glaube, auch beim Berghain ist es so, dass es eigentlich eher ein Spruch ist für Leute außerhalb von Berlin oder eine Pointe geworden, so ein bisschen. Wie Prenzlberg ja auch eine Pointe für außerhalb, für Berlin Auswärtige ist. Eigentlich gar kein echter, richtiger Stadtteil. Das ist weitestgehend Industriegebiet oder so ein Ausprobierfeld für neue Café-Konzepte. Das ist ja im Grunde genommen gar kein richtiger Stadtteil, Prenzlberg. Das ist was für außerhalb. Ich war auf jeden Fall nicht in Berlin, weil ich diese Woche auch wahnsinnig viel busy war. Es war nämlich die große Fernsehpreiswoche in Köln und ich habe gleichzeitig noch meine Sendung aufgezeichnet. Das heißt, es waren in dieser Woche drei wichtige Veranstaltungen und da musste ich natürlich meine Kräfte einteilen. Ich habe mich dafür entschieden, der Fernsehpreis war zweigeteilt diese Woche. Und zwar wurde der Teil vom Fernsehpreis abgetrennt, wo die hässlichen, nicht ganz so schön anzusehenden Leute, also die im Grunde genommen beim Fernsehen die meiste Arbeit machen, eine extra Preisverleihung bekommen haben. Sowas wie so ein bisschen wie so ein Schattenfernsehpreis oder wie wenn man irgendwie bei Rentnern vors Altersheim so eine Bushaltestelle setzt, wo kein Bus kommt, um sie abzuholen. Das war die sogenannte Nacht der Kreativen. Die war am letzten Dienstag und da waren alle eingeladen, die hinter den Kulissen beim Fernsehen arbeiten. Und wir waren dann.
Wurde das auch ausgestrahlt?
Das wurde auch ausgestrahlt und zwar auf dem Premium Primetime Sender Dreisat. Das war aber alles, muss man mal dazu sagen, viel würdevoller als letztes Jahr. Ich habe ja davon, glaube ich, schon mal erzählt, wo wir letztes Mal beim Fernsehpreis, da waren wir auch nominiert in einer Gewerkekategorie. Also es wird streng unterschieden zwischen Leuten, die im Fernsehen eigentlich sich auf den Schultern oder auf den Leichen der ihrer Kolleginnen und Kollegen tanzen und zwischen Leuten, die wirklich selber arbeiten. Und wir waren in den Kategorien nominiert, wo man selber arbeitet, also fürs beste Buch letztes Jahr. Und da mussten wir 2 Stunden hinter der Bühne rumstehen und uns da irgendwie angeblich Angelika Milster Kostümwechsel uns angucken und uns anschauen, wie Michael Kessler im Kostüm vom lustigen Glückshasen hinter der Bühne rumlief, aber wirklich 2 Stunden lang.
Ach, das war letztes Jahr, ich erinnere
mich. Ja, und dann wurden wir wie auf so einem Sushi-Band einmal vorne durchgefahren und dann wurde kurz mal so ein bisschen lustlos geklatscht, während sich alle irgendwie Gin Tonic von der Bar geholt haben. Und dann sind wir wieder von der Bühne gefahren worden. Und dann, weil wir hinter der Bühne so frustriert waren, die ganzen Cutter und Montageleute, Regisseure, Kameraleute, da haben wir aus Barbara Schönebergers Garderobe Bananen geklaut, weil die war völlig unbewacht letztes Jahr. Und dieses Jahr das ZDF sich erbarmt und den Leuten, die wirklich arbeiten im Fernsehen, eine eigene Preisverleihung zur Verfügung gestellt. Und da war ich am Dienstag und das war, muss ich sagen, ein sehr angenehmes, zurückhaltendes, freundliches Fest mit netten Leuten. Und es war so nett, dass ich mir gedacht habe, ach komm, ich gebe mir dann aber nicht den nächsten Tag. Da waren wir auch nominiert, aber bin ich da nicht hingefahren, weil ich gedacht habe, ich mache mir dann den Fernsehpreis kaputt, weil es war so schön. Schöner kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Und ich glaube, ich habe dann die Veranstaltung im Fernsehen gesehen am nächsten Tag. Hast du den gesehen, den Fernsehpreis zufällig am Mittwochabend?
Ich habe ehrlich gesagt erst danach mitbekommen, dass der stattgefunden hat.
Du bist, weil du nämlich mein Medium ignorierst. Ich muss mir immer hier mehrmals die Woche Musik von dir anhören. Das ist ja dein Medium.
Wir sollten mehr über deine Fernsehproduktion.
Ja, aber reden. Du redest immer, guck mal, geht schon 10 Minuten Beatstack. Konzert. Ich habe
eine Geschichte aus meinem Leben, die mir gestern Abend passiert ist. Und zwar, dass ich auf einem Konzert war und bei unserem alten Arbeitgeber Radio 1, da hättest du schön drauf einsteigen können. Du sitzt aber da schon früh am Morgen und ratterst in Gedanken, ja, wann kann ich endlich meine Geschichte erzählen?
Nein, ich habe auch was aus meinem Leben.
Wann kann ich von meinem Fernsehen präsentieren?
Wie das ja, ich habe eine Ratte in Ossendorf bei MMC im Kolonium im Studio gesehen. Ist genau, warum ist das bei mir nicht, zählt das bei mir nicht, wenn ich sowas erzähle? Ich habe sogar mehrere Ratten gesehen, die meisten haben halt einen Job als Producer und Produzent oder Regisseur beim Fernsehen gehabt. Die meisten Ratten.
Auf jeden Fall
war das schön.
Aber bist du am Mittwoch dann nicht zur Hauptveranstaltung gegangen?
Nein, ich war dann so kaputt, weil am nächsten Tag war ja auch richtig, ich musste dann auch arbeiten und so.
Oder weil du dir über die Jahre zu viel Feinde im Business gemacht hast und den Leuten nicht gegenüber.
Ganz im Gegenteil, Alter, ich laufe da durch wie Beyoncé normalerweise. Da teilt sich die Menge.
Hätte auch sein können, dass da zu viele Leute sind, mit denen du über die Jahre einfach nicht mehr so.
Ich bin groß, ich bin 1,91 groß, ich überragt die alle. Du weißt ja, wie es bei Fernsehleuten ist. Leute, die zum Fernsehen gehen, sind eigentlich Leute, die zu klein sind fürs Model-Business.
Das stimmt.
Ne? Also klar,
das ist bei uns alles beiden ein Vorteil. Also ein Grund, warum wir noch nicht so oft in die Fresse gekriegt haben in der Öffentlichkeit, ist, dass auf dem ersten Blick Leute denken, krass, der ist ja größer, als ich dachte.
Genau.
Das rettet oder hat uns vor vielen Schlägereien gerettet, dass wenn man uns das erste Mal beginnt, ich immer auf den Satz höre, der ist ja größer, als ich dachte.
Ja, aber bei dir raunt man noch immer noch mal so, also du kriegst immer noch so eine Beleidigung mit auf den Weg geraunt und ich versuche die Leute dann immer mit entwaffnender Freundlichkeit daran zu hindern, dass sie mir einfach so einen aufs Maul hauen. Hat aber bislang auch immer ganz gut geklappt, ehrlich gesagt. Beziehungsweise die Leute haben dann auch irgendwie auch Mitleid, immer, wenn sie mich dann treffen, glaube ich.
Glaube ich nicht.
Nee, oder einfach ist einfach auch meistens echt recht nett. Ich hatte diese Woche wieder so eine dieser Begegnungen, wo mich jemand, ich war bei einem Foodtruck-Festival, auch geil. Ich hatte Hunger.
Was hast du da denn
gemacht? Ich hatte Hunger und dann war ich beim Foodtruck-Festival, wo man 3,50 Euro Eintritt bezahlen musste, damit man drinnen für 7,80 Euro irgendwelche Gumba-Bumbas essen kann, wo man denkt, klingt interessant und dann beißt man in so ein komisches Reisbrötchen, wo man dachte, da war meine Experimentierfreude aber größer als die Bereitschaft meines Magens, das aufzunehmen.
Man denkt ja auch irgendwie psychologisch, oh, das ist ein Foodtruck, das Essen wird in so einem Wagen gemacht, das muss anders schmecken als in der Küche, weil das durch die Gegend gefahren wird und wahrscheinlich ist das jetzt gerade aus Thailand gekommen und die sind mit dem Foodtruck aus Bangkok losgefahren und haben währenddessen schon gekocht und jetzt ist hier authentische Küche bei uns auf irgendeinem Markt. Keine Ahnung, warum man denkt, dass Truck-Food besser ist als oder anders.
Also es ist eigentlich das Wendler-Prinzip. Normalerweise machen Leute Foodtrucks auf, die vom Finanzamt fliehen wollen und deswegen eine mobile Geschäftsadresse brauchen. Weißt du, wenn die Steuerfahndung weiter, der steht hier vorne da auf dem Lidl-Parkplatz, kaum wird das bemerkt, bist du einfach weg. Das ist das Geile beim Foodtruck und das Gesundheitsamt kriegt dich auch nicht so schnell zu fassen. Ich war beim Foodtruck-Festival und bin dann da alleine rumgegondelt und da gab es wieder so ein paar schöne Situationen, wo ich von Leuten angequatscht wurde, die auch den Podcast hören und das ist immer wirklich super nett, weil die meisten schon schnallen, ja, guck mal hier, Kultbömi in Zivilklamotten, da laufe ich auch wirklich, zivil laufe ich ja rum wie Elton John auf der Bühne eigentlich. Also man erkennt mich wirklich überhaupt nicht. Und dann, ja, wollen wir ein Foto machen? Ich, nee, aber wir können quatschen. Und das Blöde ist, dann werde ich immer so 20-minütige Gespräche verwickelt. Und das war wirklich sehr nett. Ich muss nur sagen...
20-minütige, als wenn du nicht in der Lage bist, ein Gespräch innerhalb von Sekunden abzuwürgen. Nee. Wenn du eine Sache kannst, ist, ja, wo Leuten deutlich machen, dass du keinen Bock, das kann ja auch ich. Also ich lass mich doch nicht in 20 Minuten ein Gespräch verwickeln.
Nein, aber ich hatte drei auch Bock Sätze, ich, war ganz alleine auf dem Foodtruck-Festival.
Das ist ja egal, auch alleine bin ich ein unangenehmer Typ. Also nicht nur in Gegenwart von allen. Wenn ich keine Lust habe, dann sage ich, du jetzt gerade nicht oder ich habe keinen Bock. Das kriegt man doch immer hin eigentlich.
Ja, und vor allem hast du den Vorteil, dass du wie Yakari mit Tieren sprechen kannst.
Das kann ich auch, das stimmt. Und der alte Trick, erstmal, wenn du irgendwo alleine hingehst und dann Leute gucken dich an, Handy in die Hand nehmen und gucken, als wenn man eine SMS schreibt oder Telefon.
Habe ich alles schon gemacht. Aber dieses Konzept Foodtruck Festival, da habe ich echt noch lange drüber nachgedacht, dass man wirklich 3,50 Euro. Dann sind das ja auch geile Sachen, die man im Laden auch nicht so bekommt. Da gab es zum Beispiel so einen Strudel-Foodtruck.
Strudel-Food. Nach dem Essen gerätst du ein Strudeln.
Nee, körperlich. Da wurden einfach so Strudel. Also weißt du, so Strudel, aber so wie so Strudelteig halt, aber so kleine Bollen aus Strudel. Und dann habe ich das sah so lecker aus mit Zwetschge und Nüssen und so. Und habe ich zwei Stück gekauft und habe aber leider den Fehler gemacht, nie auf den Preis zu gucken. Da kostete ein so ein Ding 7,50 €. Alter, da kriegst du ja zwei Pakete Butter für.
Ja, wer Bio essen will, der muss tief in die Tasche greifen, ne? Wenn es Bio ist.
Es war auch
ist
echt lecker und so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass beim Konzept Foodtruck die Inflation auch mitfährt, auch schon seit Jahren eigentlich. Also vielleicht kommt auch die Inflation, hat dann den Rest der Gesellschaft angesteckt aus der Foodtruck-Szene, dass da die Preise extra hoch angesetzt werden.
Ja, das ist wie mit der Döner-Mafia. Da wird immer dann geguckt, wer wie welchen Preis gerade rausschlägt.
Guter Döner, nicht teurer als 1 €. Lasst euch das gesagt sein.
Ja.
Soll ich jetzt mal erzählen vom Fernsehpreis oder interessiert dich das nicht?
Kannst du später nochmal drauf zurückkommen.
Alles klar, vielen Dank. Dankeschön, Herr Regisseur.
ich will nicht
mehr drüber reden. Ist egal. Ich hätte es gelästert über Barbara Schöneberger oder so. Hätte ich machen können.
Ach, hör auf, immer dieses Kollegen-Bashing.
Wieso, weil du mit Barbara Schöneberger wieder im Grill Royal sitzen willst und irgendwie sich unterhalten willst?
Ey, mach schon wieder Grill Royal. Und Barbara Schöneberger habe ich seit Jahren nicht gesehen.
Das letzte Mal haben wir zusammen gesehen oder so, ne? War das nicht so, dass sie bei uns in der Sendung mal war?
Die war bei uns in der Sendung, Barbara Schöneberger. Und ich war schon bei ihr zu Hause, wenn ich das erzählen darf.
Wie bitte?
Tatsächlich. Und zwar für die Barbara, für die Zeitung, haben wir in ihrem Garten Fotos geschossen, wie wir Tee getrunken haben. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her.
Du warst in Barbara Schönebergers Haus?
Wir waren Nachbarn. Also wir haben im gleichen Viertel gewohnt und haben uns beim Biomarkt öfter getroffen. Und ich muss dir eine Sache sagen, privat, ne? Ja. Sie moderiert genauso sie ist eine Moderatorin. Quatsch, ich habe mich total immer gefreut. Wir haben uns öfter beim Biomarkt getroffen. Ich bin aber aus der Gegend weggezogen und jetzt muss sie alleine durch den Biomarkt ohne mich an meiner Seite.
Ja, die ist ja kaum im Biomarkt. Die moderiert ja eigentlich jede Preisverleihung in Deutschland. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Glück für Barbara Schöneberger und die deutsche Preisverleihungsindustrie, dass man so ein bisschen so wie siamesische Zwillinge zusammengewachsen ist und jetzt nicht mehr ohne den anderen kann. Ich glaube, wenn Barbara Schöneberger eines Tages in Rente geht, werden keine Preise mehr in Deutschland verliehen. Gar nicht mehr. In gar keiner Branche mehr. Gar nicht.
Kann ich mir gut. Sie ist verwachsen mit Preisverleihung und mit allem drum und dran. Sie ist aber ein echter Profi und natürlich ist sie privat nicht so. Sie moderiert natürlich überhaupt nicht, sondern ist privat jemand, der auch genau das sehr gut ausschalten kann. Genau wie du. Wenn das Mikro aus ist, dann legt er die Person ab.
Genau.
Genau wie der Böhmermann.
Genau, ich bin privat auch ein ganz zugänglicher, kultiger Typ. Der mit
Tieren. 20 Minuten mit dir am Foodtruck quatscht. Über alles, was du willst. Wenn du Jan siehst,
irgendwo. Das waren 20 Minuten. Aber
hast du gesagt. 20 Minuten mit Jan. Immer, für 20 Minuten schenkt er dir immer sein Ohr. Also wirklich.
Ja, aber ist dir das nicht auch lieber, mit Leuten einfach zu quatschen, als sich fotografieren zu lassen, wenn du gerade irgendwie Mayonnaise am Mund hast?
Ja,
ich habe es im Internet gesehen als Gag-Bild und ich habe es dann tatsächlich ein paar Kindern erzählt, nicht Leuten, mit denen ich verwandt bin, aber ein paar Kindern erzählt. Das kennst du noch diese kennst du noch diese Kabel, mit denen man früher Videorekorder an den Fernseher angeschlossen hat? Also ja. Koax-Kabel,
Cinch. Skat-Kabel.
Nee, Cinch. Man konnte Cinch, aber es gab eben auch diese Koax-Kabel für Video. Und welche Farben hatten die nochmal? Weißt du das, wenn es drei waren?
Weiß, weiß, rot und gelb oder so.
Genau. Dann habe ich den Kindern, das waren nicht meine Kinder, die sind auch inzwischen schon, die Zwillinge werden fast 22 jetzt nächstes Jahr.
Ja.
Mein Gott. Aber ich habe dann den Kindern erzählt, dass das Anschlüsse sind für Mayo, Ketchup und Senf. Wie weil ich das im Internet gesehen habe und die von. Naja, das macht Sinn.
Macht Sinn. Das ist witzig.
Ich habe auch eine Geschichte dieser Woche. Ich habe wirklich mich angefangen zu trennen von meinen Kabeln. Du kennst meine Kabelkisten. Ich hab diese Woche gesagt, es reicht jetzt. Was machst du denn
da? Und ich habe dir dahin siehst du, das Ding habe ich dir eigentlich mal nachgemacht, nachdem ich das vor Jahren bei dir gesehen habe.
Kabelkiste. Olli Schulz zeigt mir seine Kabelkiste. Da will ich mal meine Kabelkiste zeigen. Guck mal, das ist ja so eine rollende Kabelkiste. Was ist da oben? Da oben sind die iPhone, die Apple-Kabel.
Ja, dann Adapter, wenn man in Urlaub Adapter. Ins Ausland fährt. Wenn man Adapter. Dann, aber keine Ordnung mehr.
Hast aber du nicht geordnet nach USB und nach Audiokabel und so?
Hatte ich mal. Hatte ich ganz am Anfang. Und dann habe ich wirklich die Kabel da einfach inzwischen sind es fünf Schubladen. 1, 2, 3, 4, 5 mit irgendwelchen Schrottkabeln, die völlig durcheinander sind. Und jedes Mal, wenn ich diese, inzwischen ist es ein neuer Stressfaktor in meinem Leben, die Kabelkiste. Dabei sollte es mir Ordnung bringen. Aber das muss man auch konstant durchhalten und die Kabel jedes Mal wieder dann klein falten und richtig reinlegen.
Ja.
Und da bin ich doch nicht für geboren worden.
Und man
ich
muss
bin doch ein freidenkender Mensch, bin nicht geboren für so eine Sache.
Und man muss Anschluss finden, auch an die technische Entwicklung. Also man muss sich für den richtigen Zeitpunkt entscheiden, weil man die ganzen alten iPhone, die alten iPhone-Ladekabel wegschmeißt, weil man keine Geräte mehr hat und auch nie wieder welche haben wird mit diesen Anschlüssen. Das ist gar nicht so einfach und ich habe das diese Woche mal gemacht und da ist mir dieses Koax, dieses weiß-rot-gelbe Koax-Kabel aufgenommen, habe ich mitgenommen zur Arbeit und dann liefen hier Kinder rum auf der Arbeit und habe ich ihnen das erzählt und die haben mir das einfach geglaubt. Die haben es wirklich einfach geglaubt, weil die das Kabel nicht kannten.
Kinder sind leichtgläubig, die glauben viel, ja.
Ganz nee, aber die haben das
aber weißt du was, wenn wir in einer Stadt wohnen würden, ne? Mhm. Was wir ja leider nicht tun, dann hätten wir jetzt mal einen Grund, uns zu treffen. Und zwar, wir treffen uns samstags vormittags zum Kabel sortieren.
Kabeltausch. Oh, so eine Kabelbörse.
Das wäre wirklich was, weil du hast, es gibt immer ein paar Sachen, seit sie diesen neuen Mini-USB-C haben, ne?
Ja.
Musste man ja alles neu umdenken schon wieder.
Ich sag dir übrigens, wahnsinnig viele Leute, ich habe auf der IFA gesagt, das wichtigste technische Gerät ist das USB-C auf HDMI-Kabel. Und so viele Leute haben mir geschrieben, dass es ihr Leben bereichert hat, dass sie sich dieses Kabel gekauft haben. Sogar eine Kabelfirma, liebe Grüße, hat mir Kabel zugeschickt, weil deren Bestellungen nach oben gegangen sind im Bereich USB-C auf HDMI. Haben sich dann bedankt, aber ihr sagt den Namen natürlich jetzt nicht. Aber HDMI-Kabel auf USB-C ist das Schweizer Taschenmesser unter den Kabeln.
Absolut.
Man braucht es andauernd.
Man braucht es wirklich dauernd, das ist wirklich wahr. Haben wir auch schon mal die großen 5 Kabel oder so?
Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu nischig ist. Wir können ja mal so einen generischen Podcast mit so Künstlernamen, aber dann bei Podimo oder sowas, mit verstellten Stimmen, wo wir dann über Sachen sprechen können.
Also wirklich mega special interest.
Ja,
also
genau. Aber ich hab übrigens gehört, dass diese komische Plattform, wo irgendwie diese ganzen vom Dschungelcamp runtergefallenen Stars ihre Podcasts bekommen, dass sie irgendwie eine Geldmine haben und dass sie für unglaublich viel Geld eingekauft werden. Das hört aber niemand. Aber könnten wir da nicht theoretisch mal einfach auch einen Podcast machen, ohne Spotify das zu sagen?
Ich glaube, wir sind gebunden. Wir haben einen Knebelvertrag.
Ich habe einen ganz anderen Vertrag als du.
Wir sind grüne Männchen. Wir sind grüne Spotify-Männchen.
Wir haben doch ganz andere Verträge, wir beide.
Wirklich?
Ja, du hast doch bei dir noch diesen Adventskalender immer mit drin und sowas. Das haben die bei mir ja gar nicht.
Stimmt.
Haben die ja gar nicht bei mir. Ich traue mich ja nicht so hart zu verhandeln wie du immer.
Naja, auf alle Fälle, der Adventskalender kommt dieses Jahr wieder.
Schau mal
jetzt. Ich glaube ja.
Aber habe ich jetzt mal einfach so reingeraten in die.
Ich bin da reingeraten. Jan, lass uns noch ganz kurz über was anderes sprechen. Ich habe viel Feedback bekommen für unseren Talk über Brettspiele und Gesellschaftsspiele.
Auch. Also leider sehr viel Feedback.
Leider sehr, sehr viel Feedback über auch ganz viele Spiele. Und jetzt kann ich mal eine Sache erzählen, was beim Brettspielmarkt mich wirklich stört. Und zwar, ich habe auch viele neuere Spiele. Zum Beispiel haben wir auch zu Hause TAC. TAC, T-A-C, ist in der Schweiz, glaube ich, erfunden worden. Ist eine Mischung aus Mensch, ärger dich nicht und Mau Mau. Haben wir auch schon lange herumliegen. Jetzt ist aber ein Problem. Als ich neulich dieses Spiel nochmal gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass die Erfinder des Spiels noch leben. Und das, finde ich, ist ein totaler Party-Cockblocker. Ich will, dass ein Brettspiel über 500, 600 Jahre von alten Vorahnen entwickelt wurde und jetzt in einer neuen Variante zu Hause auf dem Tisch liegt. Aber ich will nicht, dass der Typ noch lebt, der das Spiel davon
hat. Und vor allem, wenn das Leute sind, die so alt sind wie wir, deren Job das ist, sich Spiele auszudenken.
Und dann gibt's so YouTube-Tutorials und der Typ ist irgendwie, ja, ich bin 37, ich habe das Spiel und ich sitze hier zu Hause und bin 48 und spiele, ups, jetzt ist mir gerade was runtergefallen, sorry. Jetzt, und ich spiele das Spiel von dem Typen, der 10 Jahre, ich will, dass der Typ das nicht entworfen hat, sondern entdeckt hat von so einem alten,
in einem Grab von Pharao,
der
in der Pyramide oder so.
Vom Pharao oder genau sowas. Diese Spiele, auch Sagerland, ist in meiner Erfindung nicht in den 70ern erfunden worden, sondern vor tausenden von Jahren.
Ey, aber Sagerland ist doch voll das 70er-Spiel mit diesem Plastik. Ich weiß, dass du das gerne spielst, aber ich fand es immer.
Ich hab's einfach gerne als Kind gespielt, weil es irgendwie cool war mit dem. Ich konnte sehr gut Sachen im Kopf behalten. Ich war ja gut immer auswendig lernen und deswegen konnte ich dieses, von wenn ich einmal gesehen habe, was unter dem Baum ist, was für ein Zeichen, dann habe ich das auch bewahrt. Es ist natürlich jetzt heutzutage nicht mehr der große Reißer. Ich komme nur immer auf Sagerland, weil ich das als Kind gern gespielt habe. Aber da habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, Sagerland, das wurde früher mit anderen Brettspielen, noch mit Holz schon gespielt, im 18. Jahrhundert und 17., was natürlich immer alles Quatsch ist. Und trotzdem finde ich es für mein Gefühl besser, wenn das Brettspiel vor vielen Jahrhunderten Jahren schon entwickelt worden ist und durch eine alte
Infektion.
Nein, eine über
Überlieferung.
Über eine Überlieferung in die heutige Zeit gekommen ist.
Ja, es haben sich auch viele Leute gemeldet, die Spiele herstellen. Und es gibt auch ein berühmtes, jetzt habe ich den Namen leider nicht parat, ein berühmtes Spieleentwicklerpärchen. Ich glaube sogar das berühmteste Deutschlands, die unglaublich viel erfolgreiche Spiele entwickelt haben. Die haben sich auch gemeldet, weil ich, glaube ich, deren Spiel gefeatured habe. Ich würde sagen, weil das wirklich so ein Special Interest Thema ist und immer wenn ich anfange über Spiele zu reden, selber merke, wie ein Teil von mir, der das auch wahnsinnig uncool findet eigentlich.
Abschaltet, ja.
Abschalten. Lass uns das mal lieber so subkutan über die ganze Podcast-Welt ziehen und nicht das so, weil dann wird es sehr speziell, sehr anstrengend.
Glaube ich nicht. Viele fanden das, ich glaube, das können wir auch ruhig nochmal von Zeit zu Zeit machen. Wir sind doch im Alter, wo man Ja zum Brettspiel sagt, dass man auch das zugibt, weil ich weiß, es klang auch viele Jahre uncool. Ist viel geiler, wenn man jetzt Call of Duty oder wie das da heißt, alles spielt.
Ja, gibt's eigentlich auch Twitch-Streams mit Brettspielen? Wahrscheinlich schon, oder?
Wenn nicht, dann wird es das jetzt bald geben.
Bin ich mir ziemlich sicher. Das müsste man eigentlich mal machen. Irgendwie so eine Runde Nilfell in der Achterbahn oder sowas, aber dann bei Twitch streamen mit so drei Leuten im Chat. Ich habe hier was auf dem Zettel stehen, Olli, und ich hoffe nicht, dass es ausufert. Ich meine das gar nicht böse, aber ich frage mal, ich habe hier Folgendes stehen. Fettes Brot, was ist da los? Fettes Brot haben gesagt, dass sie jetzt aufhören wollen und die Band auflösen wollen, aber jetzt nochmal eine Tour am Ende machen und die Tour ist jetzt komplett ausverkauft und die haben die Single Brotwein nicht rausgebracht und so und ich habe erst gedacht, ach du Scheiße, die hören auf. Dann habe ich aber gesehen, dass der Single kommt raus und die Tour ist ausverkauft und ich frage dich jetzt mal als Musikexperte, weil es ist ja wirklich auch deine Branche, ne?
Ja.
Hast du das Gefühl oder glaubst du, dass Fettes Brot, die dann doch irgendwie dann einigermaßen coole, nette Hip-Hop-Band der 90er, Nuller und irgendwie auch 10er Jahre, dass sie hier einen auf Howard Carpendale oder Nino D'Angelo macht, so nach dem Motto, wir wollen nicht mehr, aber wir machen jetzt die nächsten 15 Jahre, beenden wir jedes Jahr unsere Karriere, um Tickets zu verkaufen, weil das wirkte ehrlich gesagt so ein bisschen so auf mich. Ich frage das jetzt mal offen, ich kann es mir nicht vorstellen, wie ist da deine Meinung?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es die letzte Tour von denen ist. Ich glaube, das sind Hamburger und die stehen zu ihrem Wort.
Aber warum hören die denn auf?
Weil die auch einfach, mein Gott, das sind Männer, die sind jetzt um die so alt wie ich.
Mick Jagger ist 91, Alter. Smudo öffnet jede Woche einen neuen
Aldi. Aber das ist eine andere Art von Musik und irgendwann hast du auch vielleicht keinen Bock mehr drauf, was du machst. Und ganz ehrlich, die hatten ihre große Zeit. Die haben unglaubliche Hits gehabt. Jein, Schwule Mädchen, Lass die Finger von Manuela. Das waren alles super Songs auf dem ersten.
Was machen die denn dann beruflich?
Das lass mal nicht deine Sorge sein. Es gibt auch noch ein Leben jenseits der Öffentlichkeit, was sehr erfüllend sein kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und das Leben heißt dann einfach Privatleben. Und das, ich glaube, die haben ein bisschen Geld gemacht, die sind bestimmt auch nicht doof. Und ich glaube, sie haben das bewusst angesagt, dass es die letzte Tour ist, damit die Häuser voll werden. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil nichts ist deprimierender. Du machst eine Abschiedstour, nicht jeder kriegt es mit. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit, wo so viele Bands und so viele, da muss ich ganz kurz ernst werden, so viele Konzerte von Großveranstaltungen, Harry Styles, Coldplay, alles mögliche, alles ausverkauft. Alle Bands, die da drunter sind oder ein bisschen kleiner sind und nicht gerade irgendwie einen Lauf oder einen Hype haben, haben gerade Probleme, die Hallen voll zu machen oder auch die kleinen Clubs voll zu machen. Weil die Leute ihr Geld für die großen Sachen ausgeben, die da ganz groß überall in den Plakaten hängen und die man auch mal jetzt gesehen haben will und ein Erlebnis haben will. Und dadurch ich kenne so viele Bands gerade, auch Freunde von mir husten mussten zwei Konzerte absagen, was ich echt schade finde, weil die eine grandiose Platte gemacht haben. Andere Leute schreiben mich an, dass ihre Konzerte nicht ausverkauft sind. Und da ist mir jedes Mittel recht. Und ich finde es völlig legitim, wenn Fettes Brot sagt, das war's jetzt, tschüss, Ende, Feierabend und dann nochmal ganz großen Aufschlag machen und vor voller Hütte spielen wollen. Wenn sie jetzt aber in einem Jahr wiederkommen, dann wäre es ein bisschen verlogen und dann könnte man was dagegen sagen. Okay. So wie es jetzt ist, hoffe ich denen einfach, dass sie eine schöne Abschlusstour haben.
Also ich will auch gar nichts Böses unterstellen. Ich habe das nur.
Nein, aber ich weiß, was du meinst. Aber momentan ist die Zeit auch so hart, dass ich auch irgendwie alles, wenn ich irgendwie jetzt auf Tour gehen müsste, alles versuchen würde, Werbung zu machen, damit die Läden voll sind, ich meine Band bezahlen kann, die ganze Crew, die ganzen Leute, die mit dir auf Tour sind, das ist gerade richtig hart für Musiker. Für alle Musiker, die nicht ganz oben im Olymp mitspielen oder wie gesagt gerade einen Run haben, haben gerade eine schwere Zeit.
Ja, deswegen supportet eure Local Heroes. Olli Schulz ist bestimmt auch bald wieder auf Tour. Hast du nicht einen Auftritt nächste Woche?
Ich spiele nächste Woche
mit Betteroff,
den ich ja sehr schätze.
Am nächsten... Also Ganz kurz, aber wir wollen eigentlich einen Podcast aufnehmen an dem Abend, habe ich eigentlich gedacht, chill mal im Terminkalender.
Ja, aber wir nehmen heute zum Beispiel auch am Samstag auf. Also es ist ja eine brühwarme Ausgabe, die ihr gerade hört.
Heißt die Ausgabe.
Und ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Samstagvormittag. Und das erinnert mich ein bisschen an diese Zeit als Kind, wenn meine Eltern früher noch geschlafen haben, die immer abends noch in der Kniep waren und du warst schon wach und bist nervös durch die Wohnung gelaufen. Wann stehen meine Eltern endlich auf? Was habe ich gemacht? Ich war so 10 Jahre, habe das Radio angemacht. Dann lief morgens Willem, die Top 5 auf Welle Nord. Dann habe ich das 2 Stunden gehört und habe gewartet, bis meine Eltern um 11 irgendwann aufgestanden sind und habe Musik aufgenommen. Und so ein bisschen dieses Gefühl wird hier auch wieder transportiert, wenn wir uns vormittags treffen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wenn es für dich okay ist, nächsten Samstag.
Für mich ist das okay.
Ich habe dann auch eine kleine Story und kann erzählen, wie es war im Hamburger Michel, wo ich schon einige Male war, wo ich als Kind Heinz Rühmann gesehen habe, der die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hat mit meinen Urgroßeltern.
Oh, da musst du mal gucken, im Backstage-Bereich, da liegen noch die Eier von Markus Lanz.
Ja, das war, ich weiß genau, da hattet ihr einen magischen Auftritt, wo wir uns dann auch noch getroffen haben und einen der Alster Bier getrunken haben.
Stimmt, Alter, weil ich so sauer war irgendwie. Was
ja,
ich
so nee, du warst aufgewühlt.
Ich war aufgewühlt, du fandst irgendwie kacke und hab gedacht, Alter, der meint das ja wirklich ernst, der glaubt das ja wirklich, weil... Also das bei Lanz, dass
er da. Du bist ja als kompletter. Du bist ja hingegangen und hast ihn alle provoziert.
Nein, ich habe doch nicht alle provoziert. Ich hab gedacht, ich war wirklich fassungslos, dass Lanz wirklich glaubt, dass es eine geile Idee ist, dass Friedrich Merz in seiner öffentlich-rechtlichen Talkshow die Bühne bekommt, um zu sagen, wie scheiße der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, dass Markus Lanz dann solche Sachen für eine legitime Meinung hält, die man der man eine Bühne bieten muss und dass da gar keine redaktionelle Vorkontrolle in dessen Welt existiert. Da war ich wirklich geschockt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, weil weißt du, normal. Ich finde so
Medien. Ich glaube, du hast ihn auf alle Fälle mit der Aussage gekriegt, dass du gesagt hast, wir sind ja beide aus der Unterhaltung. Anstatt zu sagen, ja, das ist journalistische Arbeit. Aber solange du dich selber auch immer noch als Unterhaltungskünstler siehst und nicht auf einmal in journalistische Bahn abdriftest, und kann man dir das Gleiche natürlich auch vorwerfen. Aber ich glaube, das war der Punkt, der Markus Lanz...
Hab ich mich jemals irgendjemandem gegenüber als ernsthafter Journalist zu erkennen gegeben? Ich glaube
manchmal
nicht.
Tust du ein bisschen so.
Wie, manchmal tue ich ein bisschen so? Wann habe ich denn so getan, als wäre ich Journalist?
Wenn du diesen Hut auf hast.
und den
Bleistift hinterm Ohr.
Nee, viel ist leider zu unseriös für Journalismus. Ich hatte so einen geilen Gedanken, jetzt habe ich den gerade fallen
gelassen.
Ja, und
den kannst du dir kurz sammeln, weil ich packe
ihn. Ich weiß es. Pass auf, nur kurz die Vielschichtigkeit des Medienfuzzi-Daseins. Ich wollte eigentlich nämlich diese Woche tatsächlich in ein Konzert gehen. Und zwar letzte Woche Gebäude 9. Team Scheiße aus Bremen Fegesack, weil ich die wirklich gut finde.
Das ist so eine geile Band. Ja, hast sie immer noch nicht live gesehen,
Alter. Das ist eine so gute Band. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wenn ich da aber hingehe, dann ist diese ganze Team Scheiße Welt, wird einfach kaputt gemacht von dem Mainstream-Trumpel aus dem ZDF-Hauptprogramm, der dann da steht. Also, ja, da kann ich auch gleich irgendwie, kann auch gleich Andrea Kiewel und Barbara Schöneberger in Reihe 1 stehen. Da ist Team Scheiße nämlich einfach vorbei. Dann.
Und weißt du, genau das Problem habe ich manchmal auch.
Ja.
Das Problem habe ich auch. Ich bin ein so großer Fan von, ist ja egal. Auf alle Fälle denke ich manchmal, ich bin jetzt auch dadurch, dass ich überall im Fernsehen aufgetreten habe, vielleicht auch nicht immer eine Bereicherung für den Abend, wenn auf einmal Olli Schulz da steht. Und Team Scheiße, die ich hier übrigens vorgestellt habe, da kanntest du noch nicht, die momentan meiner Meinung nach, ich liebe diese Platte so sehr, geilste Deutschpunk-Band, kommt aus Bremen, kommt aus deiner Heimat.
Aus Fegesack, nicht aus Fegesack
auch noch, ja. Und ich packe es einfach nochmal rein ins Loch. Dieser Song über diesen...
Rein ins Loch habe ich hier stehen und ich möchte gerne noch Frank auf die Liste
tun. Ein geiler Gag, auch Piep, rein ins Loch. Also wie man vor dem Pfandflaschenautomaten steht und dieses Gefühl so geil transportiert wird. Einfach richtig gute Band, richtig gute Platte. Rein ins Loch packen wir auf die Liste. Ja. Wenn wir schon bei Punk sind, momentan...
Und Frank, bitte. Frank. Frank von
Frank auch, Ralf, natürlich.
Ja.
Emil and the Sniffers aus Australien. Amy Taylor, die Frontfrau, ist momentan für mich die coolste Punk-Frontfrau, die es gibt. Es gibt gerade ein Live-Video von denen, was die rausgebracht haben. Versucht euch das mal, ich sag das gleich nochmal nach der Pause an, auf YouTube anzugucken, wie die abgeht, wie die singen kann, obwohl die auf der Bühne so abgeht. Also es ist wirklich, ich liebe diese Band und packe jetzt einfach mal den Song Security oder nee, Guided by Angels von Emil and the Sniffers. Wenn die jetzt auf Tour kommen, unbedingt angucken. Und also jeder, der Punk liebt, wird diese Band auf alle Fälle lieben, wenn ihr sie noch nicht kennt. Emil and the Sniffers packen wir auf die Liste. Und dann noch einen schönen Akustiksong von Black Sea Da Who. Black Sea Da Who mit My Guitar is Too Loud. Neuer Song, den ich auch sehr schön finde. Müsst ihr euch anhören auf der Video- und Bumsi-Liste, die immer noch für euch parat ist.
Und die immer länger
nächste wird. Nächste Woche werden wir mal alle Metal-Songs runterpacken, damit ihr das so ein bisschen noch durchhören könnt. Also ich werde mich mal wieder an die Säuberung der Liste machen und dann machen wir eine eigene Metal-Liste, finde ich.
Wieso wir?
Du und ich, ja, wir sind hier gefangen in einem Team. Wir sind Partner, Geschäftspartner, aber auch Partner im Geiste. Wir haben die gleichen Menschen geliebt, privat. Wir haben
Das stimmt. Wir lieben die gleichen Menschen privat. Das ist richtig.
Ja. Und deswegen machen wir jetzt kurz Pause. Ihr hört euch die Songs an und dann sind wir gleich wieder da. Heute am geheiligten Sonntag, am 18. September bei Fest und Flausch.
Und nur einen kleinen Überblick über die Themen der nächsten halben Stunde, weil ich plane heute eine sehr lange Sendung. Es geht gleich unter anderem noch um Telefonate mit Wladimir Putin, über Wolfgang Schäuble und die Sylter Punks möchte ich gerne noch mit dir reden.
Da möchte ich auch drüber reden. Bei dem Treffen wäre ich gerne dabei gewesen.
Local Heroes haben wir auch noch. Und außerdem noch Dirty Secrets vom Deutschen Fernsehpreis und Gelästere von hinter den Kulissen. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig.
Willst du denn noch mal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Ja, Fest und Flauschig ist hier bei Spotify am Sonntag, den 18. September 2022. Olli Schulz ist in bester Laune. Ich bin auch in guter Laune.
Ich bin eigentlich in ganz guter Laune. Ich bin bereit für den Herbst. Ich bin schon erkältet. Oh. Ich bin ganz klassisch erkältet. Trotzdem gestern im Regen da bei den Beatsteaks gestanden, weil ich dachte, den Rock'n'Roll, den gebe ich mir.
Olli,
ich muss eine kleine Sache ganz am Anfang mal kurz Werbung machen. Ey, ich bin diesen Herbst für eine Sache bereit. Wir reden hier immer über Ernährung. Und ich bin ja auch manchmal sehr vegetarisch und vegan und dann bricht das alles wieder ein, weil ich dann denke, die Wurst gönne ich mir und so. Aber eine Sache, die ich dieses Jahr auf alle Fälle anfangen werde, ist meine Eintöpfe ohne Fleisch zu kochen. Und ich habe letzte Woche von einem Buch, und dafür ist das Internet nämlich ganz gut, ich habe diese Maya halt im Internet entdeckt, die schon sehr lange... Maya Leinbach heißt sie. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt, ach, das ist vegan. Und ich habe mir dieses Buch, ich kenne die überhaupt nicht, ist kein Werbedeal, das ist vegan, dieses Kochbuch von ihr geholt. Maya Leinbach, 50 Wege, deine Freunde und Familie mit veganem Essen zu überraschen. Und ich habe den Erdnusseintopf, der da drin abgebildet ist und den man nachkochen kann, gekocht. Und der ist so fantastisch gewesen, dass ich jedem dieses Buch einfach nur ans Herz legen kann. Wie gesagt, wir kennen uns, ich habe keinen Deal. Ich folge da einfach nur und ich finde das unheimlich sympathisch, wie sie einen Ernährung näher bringt und wie sie das alles macht. Und der Erdnusseintopf ist mein Garant für ein schönes Winteressen. Deswegen kann ich dieses Buch nur wärmstens euch ans Herz legen und wollte das ganz kurz machen, weil es kommt der Herbst, es ist die Eintopfzeit und da freue ich mich so drauf. Ich finde das so meditativ zu schnibbeln und dann den Sparschäler rauszuholen. Und, ich hole heute den guten Sparschäler. Ich habe nämlich 4. Ich weiß nicht, wie viele du hast.
Ich habe sogar schon mal Werbung gemacht für einen speziellen, den ich benutze, der Firma Lurich.
Genau. Und dann stelle ich mir da im Wohnzimmer, lege ich eine gute Platte auf, dann gibt es 2 Schalen, dann gibt es halt die Karotten, die Süßkartoffeln, all den Kram, dann wird das alles geschält und dann fühle ich mich mit der Natur verbunden. Dann bin ich nicht so ein abgefuckter Medientyp, der über das alles urteilt, sondern da bin ich einer von vielen, der mich so, das ist wie Weihnachten für uns alle zusammen, weil wir alle irgendwo sitzen und schnibbeln, was ich mir dann so vorstelle, was nicht der Fall ist. Aber bestellt euch nicht so viel Essen. Es ist eingerissen über diese scheiß Corona-Zeit, dass man sich dauernd Essen bestellt. Es ist nie so geil wie selbst gekochtes Essen. Es ist einfach, man bestellt sich das, packt die Scheiße aus, hat zu Hause ganz viel Plastikmüll. Ich sag das aus Erfahrung. Ich habe mir diesen Winter vorgenommen und diesen Herbst viel zu kochen. Und
Ich habe letztens gehört, es soll demnächst so eine Gesetzesnovelle geben, dass diese Einwegverpackungen auch bei Bestelldiensten, dass das nicht mehr passiert. In großstädtischen Räumen wird ja schon auf diese wiederverwendbaren Dinger gegangen, die man dann mit Pfand einfach wieder zurückgeben kann, die irgendwie auch gespült werden können. Das finde ich eigentlich ganz geil und es gibt auch einige Bestelldienste, die inzwischen liefern. Und ich glaube, so gerüchteweise hat mir letztens irgendein Gastronom erzählt, ja, wir müssen nächstes Jahr umstellen auf mehr, auf wiederverwendbare Verpackung, haben wir gar keinen Bock drauf. Das ist aber auch ein Laden, wo man nur mit EC-Karte zahlen kann und nicht mit Kreditkarte oder mit Apple Pay oder sowas. Das nervt immer, wenn Leute so ein bisschen technologisch und in so infrastrukturell, obwohl sie einen geilen Laden haben, mit geilem Essen so ein bisschen hinterherhängen, weil sie sagen, ja, aber wenn ich jetzt hier bei Mastercard, dann muss ich 1% mehr bezahlen. Das mache ich nicht.
Ich vermisse den Plastikstrohhalm. Ganz ehrlich, aber ich weiß, dass er...
Hör auf, Olli!
Nein, ich vermisse ihn, aber ich will ihn nicht zurück.
Du hast die Tag 24 Schlagzeile jetzt schon wieder formuliert. Olli Schulz, ich vermisse ihn. Der Boomer mal wieder.
Ich vermisse ihn nur, pass auf, früher ins Uferkino, Gänsemarkt, ne? Schön ein B-Movie sehen mit Chuck Norris oder so einen Schwarzenegger-Film, Phantomkommando. Danach zu McDonald's gehen, schön Plastikstrohhalm nehmen und dann die Serviette im Mund zu so einer Kugel kauen und dann einmal quer durch den Raum jemand jemandem das Ding an die Schläfe pfeffern. Weißt du, so, das meine ich. Das erinnere ich. Das
ja, oder, oder dieses Geräusch, was man macht, wenn man einen Plastikstrohhalm durch diese Plastikverpackung zieht. Wie bei
genau.
This must be underwater love.
Oder wenn man den so dreht, dass da so ein Vakuum entsteht und einer dagegen schlumpfen muss. Weißt du?
Ja.
All dies, das ist natürlich.
Das sind die Vorteile, die Nachteile ist, Schildkrötensterben halt hauptsächlich. Das ist
nostalgische Erinnerung, die mich nicht daran hindern, trotzdem Nein zum Plastikstrohhalm zu sagen.
Wie wir letztens dieses Fotoshooting hatten und du in diesem Saab gesessen hast und wir da reingerochen haben beide. Und das roch beides wirklich wie bei Opa früher in der Unterhose. Einfach dieser Geruch von einem Auto mit Choke. Hattest du auch noch ein Auto mit Choke?
Ein Auto, ich hatte auch ein Auto mit Schock und einen Wagen, wo 20 Jahre der gleiche Mann drin gefahren ist. Und der Wagen und der Mann sind eigentlich eine Symbiose, ja, riechen gleich.
Wurde dann noch so vom Gerichtsmediziner festgestellt, wo das große Teile des Körpers noch im Fahrersitz hängen. Ja. Das ist in dem Wagen verstorben. Ich hab noch, apropos, wo wir gerade über altes Benzin, Plastikstrohhalme, Autos, die nach Benzin riechen und mit Choke fahren, der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Als wir letztens bei deinem Italiener waren, wo ich auch erstmal sagen, also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir bei dem, Spanferkel Schulter Cross Italiener waren und dass ich das Gefühl hatte, dass sich da Leute ein bisschen zu gut kennen.
Ja, ich hab direkt daneben gewohnt, neben dem Italiener. Und ich war da früher oft. Und die haben mir, oh,
ist rassistisch, Vorsicht, aber nicht rassistisch gemeint, aber trotzdem
nicht rassistisch gemeint, sondern
aber ist trotzdem rassistisch.
Ja, es ist trotzdem, die Deutschen gehen gerne zum Italiener, weil die Italiener eine Leidenschaft, selbst wenn sie es faken, kommt es authentischer als jede herzliche Freude eines Deutschen. Und deswegen geht der Deutsche gerne, das kommt aus dieser verklemmten 50er, 60er Jahre, das war nämlich das Ding, wir haben uns gefreut über jeden Italiener oder jeden Grieche oder was auch immer oder türkisches Restaurant, wo du herzlich empfangen bist, weil wir es selber nicht kennen. Ja, der Tisch ist noch frei. Ich kann dir sagen, gutes deutsches Essen, aber du gehst ins Gasthof. Ich gehe dann rein, weil inzwischen ist es bei vielen Restaurants so, bitte warten Sie hier, Sie werden an den Tisch gesetzt, ne? Und dann sagen Sie, wo du setzen kannst. Aber dann gehst du manchmal, hast du so Pech und gehst in so einen Berliner Gasthof oder Restaurant und fragst dann die Kellnerin, können wir uns hier hinsetzen? Na klar, ist doch frei, natürlich können Sie sich hier hinsetzen.
Entschuldigung.
Und dann bist du schon mal gebrochen, bevor du die erste Bestellung aufgegeben hast.
Mal kurz zur Dynamik des Abends. Also wir kamen gerade von der IFA und wollten hinterher nochmal so einen kleinen Absager trinken, einen kleinen Sambuca uns reinzwirbeln und noch einen Teller Spaghetti essen. So, dann kann man, sag ich auch ganz offen, du hast es auch schon bemerkt wahrscheinlich, ich bin nicht so der Typ für gesellige Runden. Das ist nicht meine große Stärke. Und ich hatte dann irgendwann Lust.
Aber du bist nicht negativ aufgefallen am Tisch, das kann man schon mal sagen.
Nee, also es war nett und so, aber ich hatte dann irgendwann, war auch müde, ehrlich gesagt, und dann meinte Philipp noch, wollen wir noch zu Materia in die Waldbühne? Ich so, Alter, Philipp, bist du bescheuert? Wir haben einen Auftritt gehabt, ich kann nicht mehr. Wir haben ja auch Joko und Klaas mit 4000 Leuten, dass da überhaupt nichts schiefgegangen ist, mal ohne Witz, ey, jetzt mal also 3 Wochen Abstand.
Das lag an meiner beruhigenden Ausstrahlung.
Das hätte auch irgendwie über Monte werden können auf der Gamescom, irgendwie 15 Gamer totgetrampelt oder so. Hätte alles passieren können, ist nichts passiert, ich war eh fertig mit den Nerven, hatte auch keinen Bock mehr und so und hab mich dann abgeseilt und hab dann so halb im Scherz, aber eigentlich hauptsächlich im Ernst gesagt, ich will noch ein bisschen mit dem E-Scooter durch die Stadt fahren und hab das dann auch gemacht. Und da bin ich von Italiener halt da die Straße runtergefahren, Richtung Kaiserdamm und so. Und wo kommt man da vorbei? Natürlich am Theodor-Heuss-Platz. Und was ist da? Das Haus des Rundfunks. Die ehemalige Wirkungsstätte von Josef Goebbels, besten Arbeitskollegen.
Auf der anderen Seite ist die Messe, genau. Und da ist genau gegenüber... Und unten ist übrigens der Sendesaal, in dem ich 2-mal schon gespielt habe, der sehr schön ist.
Wunderschöner Sendesaal. Und es ist ohnehin so ein sehr historisches Berliner Fleckchen. Und wenn man auf diesen Theodor-Heuss-Platz schaut, da sieht man auch was, wo wir gerade über die verklemmte Zeit gesprochen haben, wo der Deutsche zum Italiener gegangen ist. Ohnehin ist West-Berlin ist irgendwie wirkt so ein bisschen wie so aus der verklemmten Zeit. Und da gibt es eben auch schräg gegenüber vom RBB und es standen diese ganzen RBB Ü-Wagen davor, gibt es ja dieses berühmte Kabarett und ich weiß aber nicht, sind es die Stachelschweine, das sind die Wühlmäuse.
Die
Stachelschweine sind im Europacenter und die Wühlmäuse sind, glaube ich, von Didi Haller vorne. Schräg gegenüber die Wühlmäuse und da an der Wand vor den Wühlmäusen auch das Line-Up, also wirklich die Besten der Besten. Florian Schröder, Desiree Nick, Cerdas und Mundschuh, Doppelabend, also es sind alle da, super, super. Und es standen 2 Ü-Wagen davor und da habe ich gedacht, Moment mal, wenn Ü-Wagen vor den Stachelschweinen oder Wühlmäusen stehen, dann ist doch bestimmt entweder ist Didi Haller vorhin gestorben, da ist jetzt Open Casket und eine ja, sorry, aber man muss sich darauf auch langsam vorbereiten, dass der Monarch der deutschen Kabarettszene, das geht nicht, er versucht es ja so monarchiemäßig an seinen Sohn weiter zu vererben, aber er ist weit über 90, also das ist natürlich möglich. Offener Sarg in den Wühlmäusen, er versteht Spaß, er ist Kabarettist, alle Kabarettisten verstehen Spaß. Und ich kam dann drauf, apropos, alle Kabarettisten verstehen Spaß und Wühlmäuse, da habe ich gedacht, sag mal, wann kommt eigentlich Dieter Nuhr wieder? Und ich, weil das ist so assoziiert mit, der RBB stellt einen Ü-Wagen vor die Wühlmäuse, damit Dieter Nuhr eine Fernsehsendung aufzeichnen kann, deren Subtext im Grunde genommen ist, öffentlich-rechtlicher Rundfunk gehört abgeschafft und alle Leute, die irgendwie nicht bei der Hochzeit des Bundesfinanzministers eingeladen sind, sind sowieso auf eine Art Abschaum, aber lustig mit Augenzwinkern. Und ich habe heute davon erfahren, dass Dieter Nuhr wieder da ist.
Ja, mit dem Ü-Wagen. Das ist ein Fake-Ü-Wagen von Dieter Nuhr. Der ist immer mit dabei. Das ist sein Neidteil.
Ja,
da steht nur Ü-Wagen drauf. Der hat sich den Original so bauen lassen, dass immer Leute von außen denken, oh, guck mal, wie viel Übertragung gemacht. Dabei ist es nur sein ganz normaler Tourbus.
Nee, ich glaube, oder Didi Haller vorhin hat vereinbart, dass vor den Wühlmäusen immer ein RBB-Ü-Wagen stehen muss, auch wenn er nicht aufgezeichnet wird, ja, damit das so ein bisschen Gewicht bekommt, damit die Leute denken, da geht noch was. Es ist aber wirklich, ich sag mal, Kabarett, es ist kein Zeichen von Qualität oder überhaupt nichts, wo man denken sollte als auswärtiger Mensch, da gehen wir mal rein, wenn das steht, dieses Kabaretttheater ist aus dem Jahr 1960. Das war die Zeit, wo wirklich niemand, der irgendwas Geiles mit Humor gemacht hat, noch lebte in Deutschland, entweder wegen Immigration oder umgebracht von den Nazis und total biederer Bums, auf den man sich da beruft und dann aufbaut. Und das ist ja bis heute eigentlich so, dass das, also wenn Kabarett schon Stachelschweine, Wühlmäuse heißt, das muss man schon, mit Oma und Opa kann man da mal reingehen und so. Naja, auf jeden Fall.
Also ich würde lieber immer tatsächlich, lieber gehe ich ins Unsorgtheater, als mir so
ohne Witz.
So
alt,
ohne Witz.
Weil da wird dir wenigstens nicht erzählt, dass du irgendwas Gesellschaftskritisches bekommst, sondern wird einfach abgelacht und abgerollt und wird der Oma an die Brust gegriffen. Und dann wird die leichte
Welt gezeigt. Genau. Und genau. Und ich muss sagen, es war in meiner Zeit, als ich bei meinen Urgroßeltern viel war, dass da im Dritten immer abends irgendwo Unsorgt, das wurde dann geguckt.
Ja.
Und dann manchmal hat man mitgelacht sogar. Also nicht, dass man heute
wenn man was verstanden hat, weil viel auch auf Platt war und so. Und Milovic, das Gleiche, es ist leichte Unterhaltung, ist mir auch lieber als dieses verkleidete Lehrerhafte irgendwie. Diese Wühlmäuse-Tradition, merkwürdig. RBB überträgt, das ist auch schräg gegenüber, wo ich dann auch gedacht habe, wie die wohl auf die Idee gekommen sind, dass die Wühlmäuse übertragen werden sollten im RBB, weil es einfach direkt schräg gegenüber. Das ist wahrscheinlich aber der kürzeste Weg und da konnten sie ein Kabel hinlegen, deswegen haben sie das irgendwie da angefangen aufzunehmen. Und ich habe jetzt erfahren gestern, dass Dieter Nuhr wieder da ist, weil ich einen Artikel gelesen habe von Moritz Post in der Frankfurter Rundschau und der ist im Grunde genommen eine komplette, jetzt sage ich einfach mal alles, wie es ist. Ich habe drei Zitate rausgeholt. Dieter Nuhr ist wieder da und ich, ein wahnsinnig lieber Kollege, menschlich verstehen wir uns super, wir haben total oft auch schon gemeinsam auf Veranstaltungen gestanden und uns mit dem Arsch nicht angeguckt.
Und Moritz Post, das wird vielleicht auch nichts mehr in diesem Leben. Aber man kann ja trotzdem parallel zueinander existieren.
Genau, there's enough room for everybody. Und vielleicht stehen wir eines Tages auf der Hochzeit, der nächsten Hochzeit von Christian Lindner nebeneinander auf Sylt, wenn er dann irgendwie eine Punkerin heiratet.
Beide als Trauzeugen.
Eine Punkerin, die Bild-Chefredakteurin ist. Also Moritz Post schreibt, es sollen alle wissen, über den ersten Auftritt von Dieter Nuhr, es sollen alle wissen, dass der 61-Jährige sich unverstanden fühlt und nicht bereit ist, sich selbst und sein Verhalten auch nur im Ansatz zu reflektieren. Dass er dabei in 3 Minuten all das mit Füßen tritt, für das Menschen eintreten, ist dem Kabarettisten herzlich egal. Es geht weiter. Er versucht sich mit seinem Publikum unter dem diffusen Gefühl des Credos, man darf hier nichts mehr sagen, zu verbünden. Und das schafft er, zumindest im Fernsehstudio, während der Aufnahme seiner Show. Das ist auf eine morbide Art und Weise sogar beeindruckend, denn während Dieter nur seinem Publikum den vollen Sermon präsentiert, was man heute nicht mehr sagen darf, befinden sich alle Beteiligten noch immer in einem Fernsehstudio, in dem aufgezeichnet wird. Und das ist nicht nur das Gegenteil einer Man-darf-ja-nichts-mehr-sagen-Zensur, es ist auch noch brandgefährlich. Und er endet mit, Dieter Nuhr nutzt seine Show und seine Reichweite dazu, um die Schwächsten in unserer Gesellschaft verächtlich zu machen, spricht er in Bezug auf eine inklusive Sprache davon, dass nun Achtsamkeit das Gebot der Stunde sei, so tut er dies, um das Thema zu diskreditieren. Und ich frage mich vor allen Dingen, also gar nicht die Themenauswahl.
Wenn man es liest, ärgert man sich, dass man nicht dabei war. Ne?
Genau, ich ärgere mich vor allem, dass ich das nicht so schön artikuliert und so ruhig aufschreiben kann, wie Leute, deren Job das ist, weil ich da immer dann meine Gefühle nicht im Blick habe. Aber ich, abgesehen von diesen Themen und du weißt, Der Artikel beginnt damit, dass der Autor sagt, ja, Dieter Nuhr, da war den ganzen Sommer, konnte er nicht senden und es ist ja viel passiert, Winnetou und irgendwie Rasterlocken und so, und dass er nicht senden konnte, muss sich für Dieter Nuhr wie Zensur angefühlt haben. So. Aber das, was ich, also thematisch jetzt mal abseits davon, dass der Typ halt auf der Hochzeit vom Bundesfinanzminister rumlungert, sich selber für irgendeine Art von Volkskritiker hält und meint, er tritt natürlich nicht gegen oben, weil er mit oben auf der Hochzeit rumsteht und er tritt auf all das, was unten ist. Und ich frage mich dann, warum man als öffentlich-rechtlicher Sender dieser Botschaft überhaupt Raum gibt. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass zurzeit eben diese ganze Axel Springer-Kampagne läuft. Weißt du, hier diese öffentlich-rechtliche, wir machen jetzt alles, jetzt wird jedes Blatt umgedreht. Schlesinger ist ja, klar, Schlesinger ist das eine, ist richtig scheiße, aber die allermeisten im öffentlichen rechtlichen Rundfunk sind nicht Patricia Schlesinger, sondern das genaue Gegenteil. Und dass jetzt quasi öffentlich-rechtlicher Rundfunk delegitimiert wird von einem Typen, der seine Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber verdient.
Ja, absolut, ja, richtig.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Und weißt du, und diese ganze Springer-Erzählung, der Axel Springer Verlag, den gibt es nur deswegen, um kleine Leute gegen ihre eigenen Interessen zu mobilisieren. Und zwar hauptsächlich mit dem Mittel der Niedertracht. Und diese ganze Erzählung, weißt du, diese Energie, mit der Springer jetzt hier da die ARD jagt und öffentlich-rechtlich Rundfunk rumtelefoniert, das ist der Verlag, wo die Chefreporterin eines Mediums mit dem Bundesfinanzminister verheiratet ist. Der CEO, hast du das gelesen eigentlich mit Döpfner, mit dieser Adidas-Geschichte?
Ja, dass er da irgendwie auch Druck gemacht hat. Ne?
Dass er Vermieter von Adidas-Läden ist oder einem Adidas-Laden war und dann gesagt hat, das war in der Pandemie, ich weiß noch, ich habe mich auch total aufgeregt.
Ja, aber ich meine, ich frage mich, warum, das sind so offensichtliche Seilschaften, die da stattfinden, dass die selber nicht denken, dass irgendjemand da mal auf die Idee kommt, alles klar, du hast selber ein Adidas, der vermietet, das, wieso vermietet der überhaupt Räume neben? Verdient der nicht genug irgendwie als Döpfner?
Mit seinen Vulva-Gemälden?
Ja, keine Ahnung, auf alle Fälle, ja.
Also die Geschichte, damit das einmal erzählt ist, also in der Pandemie gab es ja diese Geschichte, dass Adidas auf einmal in den Schlagzeilen war, weil sie ihrem Vermieter oder ihre Miete nicht mehr zahlen wollten. Und das war eine Riesenkampagne, wo alle auch sauer waren, irgendwie Hubertus Heil.
Hat da Kanye West auch mit, der hat doch auch so lange gegen Adidas gehetzt. Was ist das eigentlich für ein Krieg gewesen, den der da gerade führt? Hast du das mitbekommen?
Kanye West gegen Adidas?
Ja, der hat ja immer von den CEOs und so die Bilder und so. Oder war das Puma? Nee, es war Adidas, glaube ich. Der hat gegen Adidas so einen Krieg am Laufen
gerade. Puma hat auf jeden Fall gegen Adidas einen Krieg am Laufen und Adidas gegen Puma. Und,
ja, und Kanye West hat auch gegen Adidas einen Krieg
am Laufen. Und Matthias Döpfner, der Chef von Springer.
Gegen Kanye West
gegen auch. Gegen Kanye West, nee, glaube ich eher nicht, sondern gegen Adidas. Und es gab eine Riesenkampagne, was jetzt rauskam. Die Financial Times hat das diese Woche herausrecherchiert und veröffentlicht, dass der Vorstandsvorsitzende von Springer eben Vermieter eines Adidas-Ladens war und sich darüber privat aufgeregt hat, dass die Kohle nicht mehr reinkommt als Vermieter in der Pandemie, und dann bei der Bild-Zeitung angerufen hat und denen einen Tipp gegeben hat und gesagt hat, hier, mach die mal fertig, jetzt paraphrasiert, und dann gab es eine riesige Kampagne. Aber es war nirgendwo offengelegt.
Er hätte doch einfach an jemand anders seine Räume vermieten können.
Ja, aber es war nirgendwo
offengelegt. Julian Reichelt sucht gerade Redaktionsräume für sein neues Ding. Das hätte er doch vielleicht da einfach, okay, Adidas raus.
Ist er nicht gerade gebunden in Rechtsstreitigkeiten in Los Angeles? Ist er nicht gerade zwischen den Kontinenten immer hin und her? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es wurde nicht offengelegt, dass Matthias Döpfner, der Chef von der Medien, die diese Kampagne fahren, Vermieter eines Adidas-Ladens ist. Und ich meine, natürlich ist das mies, dass Adidas die Miete nicht zahlt, aber dass das Ding deswegen in den Medien ist, weil der Chef privat das ärgert und das aber nirgendwo steht in der Zeitung, ist halt schon mies. Und weißt du, was ist das für ein, auf welcher moralischen Position glaubst du dich denn zu befinden, davon ausgehend jetzt irgendwie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fertig zu machen? Und der Grund, warum es den ÖRR gibt, ist, damit solche Scheiße nicht passiert. Und ich verstehe diese Kack-Defensive nicht, in der so auch der WDR so Angst zusammengezogen in sich in der Intendanz verkriechen, Schiss, dass einer von fucking Springer anruft. Den niederträchtigsten Medium ever. Wo gibt es Grund, Angst zu haben, wenn du nicht irgendwie... Wo ich kann mir schon vorstellen, dass Tom Buro irgendwie in seiner
Intendanz... Weil es irgendwelche Seilschaften da auch gibt wahrscheinlich. Oder ja, dass die Bild-Zeitung irgendwas weiß über irgendeine Weihnachtsfeier von der ARD, wo alle irgendwie so als, was weiß ich, als Lacklemminge irgendwie verkleidet
waren. Ehrlich gesagt, ich würde mich freuen, wenn mal so eine Geschichte, wo Tom Buro als Lacklemming verkleidet auf einer Weihnachtsfeier rumtouren. Das ist bei dem eher so, der hat Intendanz umbauen lassen, dann macht er einen Wasserhahn auf und dann, ja, ich habe auch nicht gewusst, dass da Champagner rauskommt. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Sowas ist es ja halt, ne? Aber es ist dieses komische Zittern und diese Angst vor diesem scheiß Verlag, der selber nicht nur kein bisschen besser ist, sondern einfach das Schlechte, das Institution gewordene Schlechte, das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann irgendwie den nur
da. Aber es liegt ja generell an den Zeiten, dass keiner sich traut, gerade irgendwo was zu machen oder so. Das ist dann wiederum.
Ja, aber warum traust du dich nicht? Warum?
Weil es wahrscheinlich tatsächlich irgendwelche. Das ist dann ein Kleinkrieg, der stattfinden wird. Dann wird irgendwas von der Bild-Zeitung.
Ja, aber wir sind doch nicht.
Gerade heute war, glaube ich, die Überschrift. Ich habe natürlich geguckt, bevor wir hier auf Sendung sind. So zerstört die ARD sich gerade selber.
Oder? Ja, das ist ein bisschen richtig, aber ein großer Teil der Selbstzerstörungskraft kommt vor allem daher, dass niemand in der Lage ist, einfach mal die Eier hat, sich hinzustellen, zu sagen: Was wollt ihr eigentlich, ihr Ficker? Das, was es hier gibt, ist wichtig für die Gesellschaft und das haben wir an 30.000 Beispielen, können wir euch das aufführen und damit es nicht solche korrupten, mit Seilschaften verfilzten Kackdinger gibt, die nicht im Interesse der Allgemeinheit sind, wie ihr, gibt es uns als Gegengewicht und damit müsst ihr einfach leben, fickt euch, so. Aber diese Grundhaltung, ich glaube, da haben auch wahrscheinlich viel zu viele Leute viel zu viel Schiss, dass irgendwelche Sachen im Keller noch rumliegen. Und wahrscheinlich liegen auch viele Sachen im Keller.
Meine ich ja, da liegen einige Sachen im Keller. Erstmal müsste man selber seinen Keller aufräumen, damit ein da kein anderer mehr den Keller irgendwie.
Ja, aber dann würde ich mir wünschen, dass das mal passiert. Warum machen die das denn dann nicht? Also gibt ja genug Keller offensichtlich, die man mal aufräumen könnte. Warum wird das denn verkrochen und alle warten darauf, dass irgendwie einer anruft von Business Insider? Oder so. Übrigens, das Gemeine am Business Insider, ich höre diesen Podcast so gerne, Macht um Millionen. Und dann denke ich mir, ist auch wirklich, und die Sachen sind auch echt gut recherchiert, aber warum sitzt der denn bei Springer,
ihr Idioten? Wo es um Wirecard und so auch geht, dieser Podcast?
Kaya Neskens und Solveig Gode, also höre ich immer total gerne, weil immer so herzlich, so lebendig erzählt, ist nicht immer nah, also schon nah an den Fakten dran, aber es wird auch, könnte man auch genauso gut bei uns alles genauso erzählen. Wir können uns auch Business Insider nennen im Grunde genommen.
Apropos andere Podcasts, ne, ja. Wo du gerade dabei bist, ne? Mir haben Leute geschrieben, nachdem ich hier vor 2 Wochen angefangen habe, über diesen Schachskandal zu reden mit Niemann und so, ne, sind jetzt alle anderen Podcasts mit draufgesprungen.
Ja,
typisch. Fangen jetzt auch an darüber. Das ist so typisch. Es ist typisch, mal wieder. Jan, ich habe auch noch eine kleine Sache, die ich dich nochmal fragen wollte. Ich mache mir auch Gedanken um deine Karriere. Ist jetzt nicht nur so, dass wir beide unsere Zeit hier absitzen und du erzählst deinen Stiefel, ich erzähle meinen Stiefel. Nein. Es geht auch immer noch um Interaktion. Es geht auch darum, dass ich zum Beispiel, wenn ich dich im Fernsehen sehe, bei Inas Nacht habe ich dich gesehen oder so.
Da war ich Kapuzenpullover, Janni. Ich
ja, mit Kapuzenpulli und du sahst ein bisschen aus wie ein abgeschminkter Clown.
Ja, ich habe mich auch so gefühlt, aber ich kam wirklich am Tag vorher aus dem Urlaub und ich hatte noch keine Anzüge, weil die in der Firma hängen. Übrigens, die Anzüge, die ich trage, sind Eigentum vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die muss ich immer zurückgeben am Ende der Staffel oder abkaufen für sehr viel Geld. Deswegen gebe ich die immer zurück.
Und gerade war alles ausgelaufen, du hattest keinen bei dir zu Hause.
Ja, ich hatte noch nicht gebügelt.
Habe ich mir das angeguckt mit Carlo von Tiedemann.
Wie fandst du denn Carlo von Tiedemann? Ich habe die Sendung noch nicht gesehen im Schnitt.
Rührend.
Ja, war rührend.
Rührend fand ich ihn. Ja, ich finde, dass Ina ihn hat nicht so richtig, manchmal fehlt ein bisschen der Flow, aber das ist jetzt alles auch so. Auf alle Fälle ist mir aufgefallen, dass du ja sagst, du willst im Fernsehen altern auch, ne? Das ist ja und Carlo von Tiedemann ist jetzt 79 Jahre alt und saß dir gegenüber und irgendwann vielleicht in 40 Jahren, du bist jetzt ja, oder in 38 Jahren gibt es ein Format und du bist Carlo von Tiedemann.
Mega
und
dir sitzt geil.
Ein junger Typ gegenüber. Und das ist nämlich dir schon aufs Kur gewesen für dich, das auch so ein bisschen zu hören, weil eigentlich, das kann man ja auch mal sagen, ist nicht böse gemeint, ist das schon eine regionale große Größe gewesen und jetzt nicht so ein deutschlandweiter Star, Carlo von Tiedemann. Außerhalb gleich von Norddeutschland war der jetzt, der hatte mal ein ZDF eine Show gehabt und so, nicht so bekannt. Trotzdem war das irgendwie ganz süß, das so alles zu sehen und jetzt habe ich mir überlegt, wie kriegen wir denn ein bisschen mehr Herzlichkeit in die Person Jan Böhmermann, damit es nicht nur immer Satire, immer Fingerzeig ist und immer, der ist schon wieder scheiße und
hier müssen wir nochmal. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe das.
Weißt du,
jetzt kommt.
Und es gibt im ZDF, das gab es in den 80ern, 90ern immer, wenn Harald Juhnke, Loriot oder auch manchmal so Grit Böttcher, da gab's Geburtstagssendungen im ZDF.
Sehr gute Idee.
Harald Juhnke feiert seinen Geburtstag und das ist nämlich ein Bruch. Jemand, der am Tisch nicht gerne redet und der auch sonst nicht, der kann seinen Geburtstag aber öffentlich feiern. Jan Böhmermanns Geburtstag im ZDF, 19:30 oder 20:15 bis 21:45, so eine 90-Minuten-Sendung.
Super Idee.
Am Donnerstag.
Und zwar mein 42. Geburtstag.
Und zwar dein 42. Ich glaube, also ganz ernsthaft, das wird nicht mehr gemacht. Und so eine Fernsehgala, eine Geburtstagsgala, die würde dich nochmal in neuem Licht zeigen. Dann würden alte Klassenkameraden von mir reden.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ernsthaft. Und ich meine das jetzt ganz ohne, weil es auch natürlich ein geiler Cringe-Moment wäre, wenn du da erstmal auf die Bühne kommst und dann denkst, scheiße, wir feiern jetzt hier wirklich meinen Geburtstag auf der Bühne. Aber ich möchte jetzt jeden Intendanten vom ZDF und jeder, der große
Macht hat. Es gibt beim ZDF nur einen Intendanten.
Und ich bin mir sicher, es gibt da eine Klausel in dem Vertrag, den du mit dem ZDF unterschrieben hast, dass du mindestens dreimal im Jahr irgendwas anderes machen musst. Und wenn nicht, dann bitte ich jetzt die Verantwortlichen vom ZDF, diese Klausel in dem nächsten Vertrag von Jan Böhmermann unterzubringen, weil ich glaube, ich spreche nicht nur für mich alleine, aber ich sage, der Böhmis Geburtstag im Fernsehen, im ZDF, am Donnerstag, nicht am Samstag, weil
Loriot und so. Warum am Donnerstag?
Weil das früher auch der zweite, neben Samstag war das der zweite große Showtag im ZDF immer. Da lief der große Preis, da lief Dalli Dalli und das ist abgeschafft worden. Mittwochs lief immer ZDF-Hitparade, Donnerstag lief immer schon mal eine große Gameshow, wie der große Preis, Dalli Dalli, Samstag lief die Pyramide und dann kam die richtig große Show. Und die Donnerstagsshow ist inzwischen fast weggefallen. Dann läuft nur der Landarzt oder Wasserkante hoch oder wie das da alles heißt, diese Kackserien oder diese
Soko Joko.
Der Istanbul-Thriller oder was weiß ich. Aber ja, es wird wieder Zeit, dass da irgendwie ein bisschen Show in der Woche
das
kommt.
Ist ein
ich glaube,
vielen Dank für
Jan
Input.
Böhmermanns ZDF-Geburtstag. Also, alle mal ganz kurz sacken lassen, was ich hier gerade gekauft habe.
Jetzt mal Offenlegung. Der Vertrag mit dem ZDF, ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben mit dem ZDF, weil die Grundgebühren sind mir noch ein bisschen zu hoch, die ich da zahlen muss, dass ich da auf Sendung gehen kann. Ist noch nicht unterschrieben, also ich habe noch die Möglichkeit, da ein bisschen was zu verändern. Das Ding ist, also der Deutsche Fernsehpreis war jetzt auch so eine Veranstaltung der Unterhaltungsredaktion. Das ist ja meine Redaktion, ist die Unterhaltungsredaktion im ZDF. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt als Nischenkünstler, weil das ist so eine Geburtstagsgala um 20.15 Uhr ist ja eher so was Giovanni Zarella-artiges. Also ob ich nicht vielleicht erstmal, um mich da zu beweisen, sowas, dass ich vielleicht eine Preisverleihung mal moderieren darf, wo ich mal ein bisschen ein breiteres Publikum anspreche oder sowas. Die sind aber alle ausgebucht bis 2050 für Barbara Schöneberger. Das hat die alles vereinbart. Giovanni Zarella ist der Typ fürs Herz. Der Platz ist auch besetzt im ZDF. Das geht leider nicht. Also es gibt nur einen, der direkt ins Herz der Leute darf, das ist Giovanni Zarella. Zum Abcashen und die Kohle verdient Kerner. Dann gibt's halt noch, also es ist im Grunde genommen eigentlich alles belegt. Und ich weiß nicht, ich versuche das ja schon seit Jahren, da mal einen Platz zu finden. Es ist nicht so einfach. Und ich habe dann irgendwann gedacht...
Ich sehe eine Geburtstagsfeier. Ich sehe
Lust. Aber meinst du nicht, dass das hier, unsere Sendung, das Herzliche, dass das reicht das nicht für die Herzlichkeit, für meine Herzlichkeit
in der Öffentlichkeit? Das ist aber auch nur für einen speziellen Teil. Um Gesamtdeutschland nochmal das Herz zu würgen, ne? Müsstest du den Weg gehen.
Ich werde das mal pitchen. Würdest du 10% haben wollen oder 15% vom Producers Fee? Oder?
Ich würde als Butler, so wie der Jenke damals bei einer wird gewinnen, als Butler oder so ein, oh guck mal, Olli Schulz ist auch dabei, als Butler.
Der Butler
Schulz. Was ganz Kleines, sowas. Irgendwas würde ich dann
machen. Aber auf der Bühne was Kleines, aber hinter den Kulissen die größere Garderobe.
Ich würde ganz ehrlich, wenn ein Chefredakteur wäre ich gerne bei deiner Geburtstagsfeier im ZDF.
Ja, aber das Problem ist, der Chefredakteur.
Ich weiß, wie Showbusiness
ist. Aber der Chefredakteur ist immer derjenige, der pünktlich kommen muss. Der nicht pünktlich kommen darf, ist der vor der Kamera.
Ja, aber nee, das würde ich in Kauf nehmen. Ganz ehrlich, denk mal drüber nach.
Ich denk da mal drüber. Aber hast du nicht, warum machst du jetzt hier Karriereplanung für meine Fernsehkarriere?
Du bist regelmäßig im Fernsehen.
Nein,
du bist
aber eine
Fernsehperson.
Weil ich hab Sachen gehört aus dem Bereich ProSieben, dass da jetzt wirklich die machen gerade so eine große Kampagne. Die haben übrigens bei uns am Studio so ein riesiges Plakat aufgehängt mit Tore Schünemann und Klaas-Hofer Umlauf und Joko Winterscheid. So Mobbing über Plakatwände betreiben die hier bei uns. Und da habe ich mich schon gewundert, da ist ein Platz nämlich frei, ob da eventuell in letzter Sekunde noch du drauf solltest, weil du bist doch jetzt nach einer wird gewinnen hier, nee, wer steht mir die Show? Das ist doch, jetzt stehen da doch Tür und Tor offen in der Fernsehwelt eigentlich. Komm doch mal rein in meine Branche. Ich kann dir auch helfen, wirklich.
Nee, ich bin Zaungast und das bleibe ich auch gerne. Dann ist es auch immer was Besonderes.
Ich würde dich so unterstützen, wie du mich unterstützt bei meiner Tour mit dem Rundfunktanzorchester. So würde ich dich unterstützen.
Ja, wieso unterstütze ich dich dann nicht, oder was?
Nee, ich habe gar nichts gesagt. Das lasse ich einfach offen.
Ich höre hier irgendwelche komischen, nicht ausgesprochenen Vorwürfe.
Na, überhaupt nicht. Wolfgang Schäuble will Jobs an Sylter-Punks vermitteln. Das ist noch eine Sache, die ich kurz mit dir erklären.
Die will ich anfangen. Und dann müssen wir noch Local Heroes machen. Und dann sehe ich gerade noch drei Sachen hier. Hast du eigentlich einen Local Hero rausgesucht? Weil
ich habe auch noch eine harte Kritik, die uns erreicht hat bei Instagram. Und zwar geht es um Thomas Tuchel. Und zwar jemanden, der wirklich ganz eng Thomas Tuchel kennt und der wirklich Details aus Thomas Tuchels engstem Umfeld.
Typ.
Ja, soll ich es mal kurz vorlesen oder machen wir noch ein kleines Päuschen?
Nee, wir lesen es vor, wir machen
Pass auf, also es gibt eine Nachricht von einem anonymen Hörer, der schreibt uns, nachdem wir ich habe in meiner völligen Dummheit, Unkenntnis über Thomas Tuchel Dinge geredet, die natürlich nicht stimmen. Na klar. Er oder sie schreibt, hey Jan, wirst du eh nicht lesen, aber ich muss es los, wenn ich lese es und ich jetzt wirst es auch in der Sendung los. Hashtag Meinungserweiterung. Thomas Tuchel hat aus Sicht der Bundesliga toxische Menschlichkeit verbreitet. Oh, das hat mir schon sehr gut gefallen als erster Satz. Thomas Tuchel ist also ein Verbreiter von toxischer Menschlichkeit. Er schreibt, wir waren zwei Mitarbeiter, als er da war. Also Mitarbeiter, die euch zum Beispiel bei Spielen Getränke gebracht haben. Also offensichtlich jemand, der hinter den Kulissen im VIP-Bereich arbeitet. Wenn keiner von der Presse da war, hat Thomas Tuchel immer, anders als zum Beispiel Klopp, gefragt, wie es uns geht. Das war was Besonderes für die Promi-Welt, wie es die Promi-Welt in der Bundesliga leider ist. Ich glaube auch deshalb, dass du etwas harsch ihn abgewatscht hast, obwohl du ihn weniger kennengelernt hast als wir. Thomas Tuchel sei also ein zu menschlicher Typ für den Profifußball, sagen uns Leute, die im Backstage-Bereich mit Thomas Tuchel zu tun hatten. Und das hat mir echt das Herz gebrochen. Ich möchte mich bei Thomas Tuchel entschuldigen. Er kann jederzeit als Trainer bei Spotify anfangen. Uns gehört jetzt, glaube ich, der FC Barcelona, meine ich.
Ja, uns gehört der FC Barcelona. Der hat die Trikots gesehen, die neuen, die sie haben.
Hast du auch eins zugeschickt bekommen?
Ja, ich habe auch eins zugeschickt.
Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, dass Spotify Barcelona gekauft hat. Also wir können lieber Thomas Tuchel, wenn du das hörst, wir können den Kontakt klammern zu FC Barcelona.
Ich glaube, ihr hört das nicht. Ich glaube, dass das nicht hört. Und zweitens ist es genau wie meine Spekulation mit Hans Niemann. Wir sind ein Laber-Podcast. Wir sind hier nicht die ultimativen Typen, die engen Urteile aus der Ferne über Leute halten können. Aber wir können hier quatschen und euch einfach mit unserer Meinung und unserem Blödsinn. Und das kann man auch einfach belästigen. Und ihr könnt dann auch zwischendurch, und das machen, glaube ich, auch kluge Hörer, die uns seit vielen Jahren hören. Gestern auch übrigens auf dem Radio 1-Fest mit ganz vielen Leuten, die unseren Podcast gehört haben. Sehr nette Leute, muss ich ganz normal erzählen. Viele Feedback bekommen für unseren Podcast. Und dann gab es auch zwischendurch Leute, mit denen ich geredet habe, die meinen, ich bin ja vor 5 Jahren mal ausgestiegen, da ging die mir echt auf die Nerven. Aber vor 2 Jahren jetzt zu Corona bin ich wieder eingestiegen und finde es wieder richtig geil. Aber die 3 Jahre Pause haben mir gut getan. Und wenn man 10 Jahre
so eine gute Haut sowas bekommen macht, in der Zeit.
Ja, und wenn ihr jetzt, das haben wir auch alle schon mal besprochen, aber wenn ihr das jetzt hier jede Woche hört, dann ist es ein automatisches Gefühl, dass wir euch irgendwann auf den Geist gehen und dass euch irgendwas aufregt, was wir hier sagen, dass irgendwas dumm ist, unreflektiert ist, aber das war von Anfang an auch nie anders geplant. Es geht hier nicht darum, dass wir die Instanz sind, die ultimative Meinung zu Thomas Tuchel haben oder zu Sachen, es ist ein Laber-Podcast. Und deshalb müssen wir auch immer nochmal sagen, wir sind wie Markus Lanz aus der Unterhaltung.
Wir kommen aus der Unterhaltung, auch wenn Markus Lanz es nicht so gerne hört, auch er ist ein Mann aus der Unterhaltung.
Genau. Und deswegen ist das natürlich, können wir gar nichts darüber sagen, und es ist natürlich ein sehr erfolgreicher Trainer.
Und menschlicher.
Ich würde mich freuen, wenn er zum HSV gehen würde, Thomas Tuchel, ganz ehrlich.
So, wie läuft es eigentlich jetzt mit Kühne hier, mit Kühne und Nagel? Wie läuft das denn jetzt eigentlich mit dem?
Versöhnung. Ich habe eine Überschrift gelesen, interessiert mich jetzt gar nicht. Ja, aber
willst du wirklich die Kohle haben von dem Typen? Erstmal, der wohnt, sitzt auch in Bremen, ist nicht der Bremen der Hauptsitz von dem Typen sogar?
Das weiß ich nicht. Er hat so ein krasses Nussknackergesicht.
Ja, der ist auch so 87 oder sowas. Das ist doch Geld. Dann kommen dann irgendwann die Erben und dann nehmen sie das Geld wieder mit. Und irgendwie ist immer scheiße, so einen reichen Einzeltypen im Verein zu haben. Was soll das denn?
Ja, das ist sowieso scheiße, dass sowieso die ganzen Vereine von irgendwelchen Oligarchen oder irgendwelchen
Kann da nicht mal eine Sendung zu machen dazu? Oder will er auch bei dem Lars Windhorst auf der Hochzeit rumstehen?
Der will auf der WM-Pause will er irgendwie Stand-up. Übrigens ist der berühmt geworden, meiner Meinung nach, darüber, dass er bei irgendeiner EM oder WM in der Pause irgendwelche Jokes gemacht hat.
Dieter so Nuhr?
Ja.
Nein, das ist noch Blumentopf. Das war noch Blumentopf.
Nein, das ist in den 90ern gewesen, hundertprozentig. So, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die immer noch eine Rubrik ist, die kleine Hörer unterstützen soll, beziehungsweise Leute unterstützen soll. Jetzt muss ich erstmal den Trailer finden, da ist er ja auch schon. Hier ist mal wieder...
Fest und Flauschig präsentiert
Local Heroes.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze.
Ist das Maul, Alter. Ja, also ihr habt einen kleinen Laden aufgemacht. Wir machen hier ein bisschen Werbung. Wenn ihr dann zu dem Laden fahrt, dann schreibt uns gerne. Irgendjemand hat auch über den Chips- und Fischladen, den du empfohlen hast, glaube ich, in der ersten Rubrik, einen kleinen Video-Vlog gemacht. Den habe ich irgendwie mir noch nicht angeguckt, wollte ich aber noch machen. Es ist immer schön, wenn wir auch Feedback kriegen. Und wenn der Laden dann scheiße ist, dann müssen wir hier auch mal eine Nachbesprechung machen.
Dann wird das wieder zurückgezogen.
Wen hast du denn heute rausgesucht?
Ich Ich habe eine Nachricht bekommen bei Local Heroes von Charlotte. Und sie hat schon vor einiger Zeit geschrieben, ich habe mir das für heute aufgespart, weil es, glaube ich, ganz gut passt. Liebster Jan, liebster Olli, schreibt sie. Ich war neulich vor meiner Reise nach Wacken.
Wacken! Mädel ist die Macht!
Wollte die Charlotte ihre runtergekommenen Cowboy-Boots frisch machen und da hat sie einen Schuhmacher bei sich in der Nähe aufgesucht. Und zwar Amaroch Hadou. In der Pionierstraße 64 am Fürstenplatz in Düsseldorf ist seit über 30 Jahren Schuhmacher aus Leidenschaft. Sein Laden heißt Schuhfit. Vor mir war ein junger Ukrainer, dem er seine Lackschuhe quasi umsonst fertig gemacht hat. Mit viel Geduld hat er und Google Übersetzer und ich und meine Boots ihm alles zur Pflege der Schuhe nochmal erklärt. Er hat mir seine Karte gegeben, da er Kundschaft sucht, die gerne etwas mehr und gerne etwas mehr zu tun hätte, weswegen ich euch auch schreibe. Er möchte einfach nur arbeiten und bietet diese Arbeit zu einem super fairen Preis an. Also Leute, statt euch wie gewohnt in eurer Routine der Fratze des Kapitalismus zu beugen, bringt eure liebsten Schuhe doch einfach mal wieder zum Schuhmacher und unterstützt ehrliches Handwerk. Und zwar den Schuhmacher Amaroch Hadou in der Pionierstraße 64 am Fürstenplatz in Düsseldorf. Der Laden heißt Schuhfit und ist ein fantastischer Schuhladen. Nicht einfach immer Schuhe wegschmeißen, auch mal Schuhe reparieren. Übrigens,
habe ich schon gemacht, Schuhe reparieren lassen. Und es ist ein erhabenes Gefühl, wenn man dann zum Schuhmacher geht, weil es ist so, das ist genau wie mit Spielen, Brettspielen. Es ist ein alter Beruf. Mhm. Es kommt aus einer alten Zeit. Das gab es schon, bevor man geboren wurde. Und man denkt dann, man hat was in seinem Leben, was man vorher, es kommt was Neues, neuer kleiner Teil dazu, wenn man zum Schuhmacher geht.
Und besonders, wenn man teure Schuhe hat, die dann hinterher zum Beispiel eine bessere Sohle haben. Ich hatte mal Schuhe mit einer Ledersohle, die waren irgendwann durchgelaufen und die waren super rutschig und dann hat mir der Schuhmacher da einen Tipp gegeben, da eine Kunststoffsohle drunter zu machen. Das sei zwar ein bisschen billiger, aber das wäre viel besser für die Isolation und das stimmt dann. Das war mega geil und die Schuhe haben wirklich nicht nur einen zweiten Frühling, sondern ich würde sagen, nochmal einen ersten Sommer erlebt. Ich habe die danach ewig getragen und die sind nie kaputt gegangen. Schuhmacher, fantastisch und liebe Charlotte vom Dicke Pommes Kollektiv, die hat uns nämlich geschrieben, Amaroch Hadou in der Pionierstraße 64 in Düsseldorf am Fürstenplatz. Geht alle zum Laden Schuhfit, auch wenn ihr vielleicht gebraucht Schuhe haben wollt, Schuhe reparieren, ihr Beratung wollt. Es ist, vielen Dank für diesen Tipp und dafür ist Local Heroes da. Das, hast du noch was oder war es das für
heute? Nee, ich will noch eine Sache noch dazu sagen. Aber weißt du, was ich nicht machen kann? Hm? Es ist jetzt wieder so ein Retro-Trend geworden, in so Flughäfen und so zum Schuhputzer zu gehen.
Das ist ein
Gefühl, was für mich absolut nicht möglich ist.
Nein.
Cool da zu sitzen in so einer Bahnhofshalle und dann die Zeitung zu lesen, als wäre es 1930 und ich wäre Al Capone und würde mich, ja, ganz ehrlich, da kann ich mich einfach nicht in dieses Gefühl mehr hineinsteigern lassen. Also so, dass das, und dann gibt es so Leute, die machen das und tun, ja, ist ganz normal hier, ich lasse mir die Schuhe jetzt am Gate 2 putzen von irgendeinem Knecht, der da unten mit so rumwirbelt. Sorry, das ist einfach von der ganzen Haltung. Es geht mir auch nicht darum, was für eine Person das ist. Ich möchte von niemandem, der vor mir kniet, die Schuhe geputzt bekommen. Ich möchte auch, das ist ein Beruf, der einfach leider aussterben sollte und es werden mir einige schreiben, sorry, ich bin seit 20 Jahren in der Kölner Innenstadt Schuhputzer und du weißt gar nicht, mit was für Liebe ich das mache. Setz dich einmal hin und ich schwöre, du wirst anderes drüber denken. Nein! Ich werde mich da nicht reinsetzen und anders drüber denken, weil ich möchte auch nicht
diesen Macht. Auch wie Senftenträger zum Beispiel. Auch das ist ein Beruf, der bitte aussterben sollte. Senftenträger.
Ich werde auch in keiner Stadt, auch nicht in Wien, mich in so eine Pferdekutsche setzen. Erstmal, weil die Pferde den ganzen Tag auf diesem Asphalt stehen und ich das scheiße finde, wenn die Pferde da irgendwie durchgejagt werden. Und das mache ich auch in Berlin nicht. Und das tut mir leid, aber die Pferde sollten was Geileres machen, als den ganzen Tag da sein und von so bräsigen Touristen irgendwie dann aufgefordert werden, dass sie durch die Gegend gezogen werden.
Gibt's also in Berlin Pferde?
Ja, gab's ganz lange da noch beim Adlon. Ich glaube, das gibt's da ab und zu noch. Und dann ist da so ein Typ in so einer alten Tracht und das ist dann so, ah, guck mal hier, wie in den 20ern in Berlin. Ja, aber das ist nicht mehr die 20er. Und die Pferde sollen da nicht mehr sein. Und Schuhputzer brauche ich jetzt auch nicht. Irgendwas Geiles anderes. Einer, der mir einen Smoothie reicht, während ich da so durch die Gegend laufe, oder? Nein, aber, sorry, jetzt.
Das war auf jeden Fall sagen, wieder.
Das war.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Heroes.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Ja. Halt die Schnauze. Ja.
So, Jan, ich glaube, das war schon eine gute. Die können doch heißen, die Latex-Lemminge und Schuhputzer und Latex-Lemminge.
Ja, das werden wir gleich nochmal im Anschluss beraten. Der Sendungstitel ist ja dann oft nochmal Gegenstand einer Diskussion, die teilweise länger ist als die Sendung selber. Das wissen Stimmt. viele gar nicht. Hinter den Kulissen von West und Flauschig gibt es ein großes Hauen und Stechen. Gerade wenn. Weil so ein Sendungstitel ist natürlich auch immer Sehen und Gesehen werden. Der Sendungstitel ist das Erste, was die Leute sehen. Das ist oft eine Werbefläche. Das ist was, wo man eine Message, eine politische Botschaft.
Das ist wie roter Teppich bei der Filmpremiere.
Es ist wie roter Teppich beim Fernsehpreis. Und wir streiten uns immer drum, wer darf sich den Titel aussuchen, wer bringt nochmal ein Wort rein, ist es zu lax, ist es zu politisch, zu unpolitisch. Das ist wirklich, da muss ich noch in die Marktforschung bei Spotify, die haben heute nicht mehr viel Zeit, die müssen noch, bevor die Geschäfte schließen, in der Fußgängerzone in Duisburg, wird heute, glaube ich, der Fest- und Flauschig-Titel getestet, da werden Hausfrauen in so ein Hinterzimmer reingeholt, aus der Fußgängerzone und müssen in so einer Fokusgruppe die verschiedenen Sendungstitelvorschläge von Olli und mir besprechen mit Spotify-Mitarbeitern.
Da ist wirklich noch nah am Kunden, wird da gebaut.
Ja,
ne?
Man weiß ja, glaube ich, gar nicht als Endverbraucher bei so einem. Wir sind ja auch das ganz kurz, vielleicht noch einmal ganz kurz, weil das wirklich Leute immer noch sagen. Wir wissen, dass technisch gesehen Podcasts etwas ist, was in einem Feed läuft außerhalb der Plattform Spotify. Wir sind technisch gesehen, sind wir eigentlich kein Podcast. Wir sagen manchmal auch nicht, dass wir Podcasts sind, sondern Sendung. Es gibt immer noch so ein paar. Dogmatische Faschos.
Kino für die Ohren sind wir. Wir sind
nee, die sagen ja, ihr werdet fest und flauschig, das ist gar kein Podcast, das ist nur bei Spotify. Das ist kein Podcast. Ich höre das nicht, weil das kein Podcast ist. Ein Podcast ist, wenn da Sabrine Rückert mit drin ist, ist das Podcast.
Wir wissen das. Und auch mal ganz kurz, es ist in den letzten Wochen mal passiert, dass Leute aus Versehen mal eine Werbung bekommen haben von irgendwie, keine Ahnung, einer neuen Limonade von Adolf Hitler oder sowas. Oder wenn Stalin mal irgendwie einen Gulag aufgemacht hat und dann wird da siebenmal Werbung für gemacht. Das ist eine Sache, da haben wir zum einen keinen Einfluss drauf und zum anderen ist das, glaube ich, auch ein technischer Fehler gewesen. Und wenn ihr scheiß Werbung hört, dann liegt das vor allem daran, dass ihr im Internet scheiß Sachen anklickt, weil an Spotify liegt das nicht. An Spotify, liegt immer an eurer eigenen Scheißigkeit.
Immer dem Hörer die Schuld.
Und man kriegt, ist wirklich so, man kriegt, mittlerweile im Internet kriegt man seine eigenen Interessen als Werbung um die Ohren geschlagen. Wenn du bei Dildo King die ganze Zeit rumsurfst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du 7 Gleitcreme-Werbungen eingespielt bekommst. Dann hat der Algorithmus herausgefunden, dass du dir zu oft Dildos anguckst und aus Sorge sagt er, dann benutzt wenigstens genug Gleitcreme.
Ja, genau. Oder mal Dildo-Shop.
Ja, oder mal shopp doch mal im anderen Dildo-Laden einfach, weil wir können uns das nicht mehr mit angucken hier bei Google.
Heute ist mal Dildo-Shop.
Heute ist so. Ich möchte noch einen Kulturtipp loswerden, weil du vorhin schon, du hast ja einen Buchtipp gehabt. Und zwar ein wirklich ganz tolles Buch, das kommt diese Woche raus. Und zwar geht es in diesem Buch um eine, das wäre auch wirklich was für dich, es geht um Humortheorie und um eine große vergessene Frau des deutschen Humors oder der deutschen Unterhaltung, und zwar Ricarda Willimann. Das ist ein Buch von Elias Haug, der hat sich da wirklich jahrelang um diese dann doch sehr in Vergessenheit geratene deutsche Unterhaltungsgröße, die irgendwie im Strudel von, keine Ahnung, Brigitte Mira und hier Klim Bim und dieser ganzen Welt unter die Räder geraten ist. Ein Buch, was leider sehr teuer ist. Es ist wirklich ein Special Interest Ding. Es ist ein dünnes Buch, was 44 Euro kostet. Aber es lohnt sich wirklich sehr. Und zwar heißt das Buch, es ist von Ricarda Willimann und Elias Haug zusammen. Wer ich war. Und der Verlag ist Die Andere Bibliothek. Ein humoristisches Jahrhundertereignis mit tollen...
Wie heißt der Verlag?
Die Andere Bibliothek. Vielleicht machen die irgendwie...
Ist ja verfassungsfeindlich. Guck mal nach, was die noch rausbringen.
Ja, ich sehe hier gerade, ja, ist auch Götz Kubitschek, das gesamte Lebenswerk von Götz Kubitschek und der neueste, die neueste Graphic Novel von Björn Höcke wird auch rausgegeben in die andere Bibliothek. Nee, ist glaube ich, ein wirklich Special Interest
Verlag. Natürlich nicht, aber die andere Bibliothek, okay.
Ricarda Willimann, Wer ich war, zusammen mit Elias Haug oder wiederentdeckt von Elias Haug. Und es ist ein ganz tolles Buch. Es ist wirklich was, eigentlich ein Buch, was eine Qualität hat, auch von der Bindung und von allem, was da drin ist, was man im Antiquariat bekommt. Und es geht eben um eine vergessene Unterhaltungsgröße der deutschen Unterhaltung. Und das hört doch mal rein, wenn ihr irgendwie, bevor ihr euch jetzt wieder ein Dildo kauft oder irgendwie
Heute ist mal Dildo-Stopp. Hast du schon die Abspannmusik?
Nee, aber jetzt habe ich die Abspannmelodie. Heute ist mal Dildo-Stopp, ist der Sendungstitel. Wir geben das mal in die Fußgängerzone in Duisburg, mal gucken, wie es ankommt. Schock bei den Hausfrauen in Duisburg. Wieso, ich wollte mir gerade heute wieder einen neuen holen.
Heute ist mal Dildo-Stopp. Jan, weißt du noch, neulich, als wir auch beim Italiener waren, habe ich noch was auf die Reise was mitgegeben. Das liegt hier noch auf meinem Schreibtisch rum. Die habe ich in meinem alten Karton gefunden.
Ja, aber ich hab meine beiden, hast du mir mitgegeben, die beiden Mad-Magazine?
Genau, ich habe dir zwei mitgegeben. Ich habe da mal aus Nostalgischen reingeguckt. Mad, ein Magazin aus den 80ern, ein Satire-Magazin, was eigentlich aus der USA kommt, in den 60ern, glaube ich, da erfunden wurde, ist in Deutschland übersetzt und bearbeitet von Herbert Feuerstein. Ich habe mir so eine alte Ausgabe geguckt. Humor altert nun mal auch hart, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wenig drin, was mich da noch zum Lachen bringt. Früher muss ich sagen, diesen Alfred E. Neumann da drauf, ne? Den fand ich immer creepy. Den fand ich immer, merkwürdig.
Immer creepy und irgendwie, aber auch faszinierend. Ich habe diese beiden Mad-Hefte mal in meinen Privatbereich durchgegeben.
Hast du mal reingeguckt, wenn
du Ich habe reingeguckt, ne? Ja. Und ich habe den auch in den Privatbereich durchgegeben. Und bislang kam noch kein Feedback. Ich sag mal Bescheid, wenn was kommt.
Ganz witzig. Witzig ist aber, was ich auch noch gefunden habe, als das in den 80ern groß war, Jan, hier, ne, Matt, da gab es nämlich auch noch Konkurrenzzeitungen und die habe ich auch. Da gab es das hier noch. Kennst
Stupid?
Du das noch?
Nein, das kenne ich nicht.
Stupid und dann gab es noch Panic.
Panic. Sieht alles ein bisschen generisch und irgendwie ein bisschen doof aus.
Ja, und alles hier so mit, aber auch viel mit so Kanzlerkarikatur und so. Gott. Aber der Humor ist echt leider, also das ist jetzt 40 Jahre her, es ist leider. Es ist wirklich aus der Zeit gefallen. Aber trotzdem für alle, die sich das nochmal aus nostalgischen Gründen durchlesen wollen, lasst es bleiben. Wenn ihr ein Mad-Heft haben wollt, schreibt mich an, dann schicke ich euch einen zu. Ich habe noch ungefähr 20 Stück zu Hause rumliegen.
Genau, und mit Humor ist es am allerbesten so, wenn man nicht möchte, dass er schlecht altert, einfach von vornherein menschenverachtende Scheiße auf die Bühne bringen. Dann hast du einmal den Schmerz hinter dir und wirst von allen gehasst, aber dann hast du wenigstens nicht die Gefahr, dass dein Humor irgendwann scheiße wird, sondern der ist einfach immer scheiße, auch zu der Zeit, wo du denkst, dass er mega geil ist. Weißt du?
Und ab und zu mal Herz zeigen. Ich sehe eine große Geburtstagsparty im ZDF.
Und dann kommst du überraschend rein oder was? Was kommt dann?
Ich sehe eine große Geburtstagsgala.
Ich rufe Oliver Heidemann an, der ist ja Unterhaltungschef vom ZDF, wir sind per Du. Und ich schlage ihm das mal vor und dann wird er als erstes sagen, ja, kann ich irgendwie Giovanni Zarella lieber seinen Geburtstag feiern und auf Italienisch singen dabei?
Du kommst rein und singst erstmal Barfuß oder Lackschuh.
Ich weiß nicht, ob das ZDF das sieht. Ich kenne ja nur das ZDF schon. Übrigens, ich bin seit über 12 Jahren beim ZDF. Letztens aufgefallen. 12 Jahre ist das schon her, dass ich angefangen habe. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ZDF schon so weit ist und ich schon so weit bin. Aber wir arbeiten uns aneinander ran, das ZDF und ich. Und irgendwann bin ich das ZDF und das ZDF ist ich. Und dann ist alles möglich oder nichts mehr.
Genau wie in unserem Podcast. Auch hier ist alles möglich. Von so einer Quatschsendung bis zu Deep Talk haben wir alles für euch parat. Jede Woche, jeden Sonntag, jeden Mittwoch sind wir für euch da.
Ja, wir sind heute Abend in den Wühlmäusen. Ich habe heute Abend, bin im Publikum Reihe 1 Stage Diving bei Rüdiger Hoffmann.
Ich bin im Ü-Wagen und bediene die Regler. Ich bin wieder hinter der Bühne. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen.
Tschüss, bis Mittwoch. Ciao.